Hallo Werder-Fans, bitte denkt daran, den Kanal zu abonnieren. Lebenslang 1 freut sich über deine Unterstützung. Ich zähle auf euch.
Moin zu Lebenslang 1, sind wir da beim Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp und diesmal endlich dabei, Torben. Wir wollten ja letzte Woche schon reden, aber jetzt haben wir sozusagen die Relegation noch abgewartet. Erste, zweite Bundesliga, das DFB-Pokalfinale und den Finaltransfer von Mio Backhaus. Von daher schön, Torben, dass du dabei bist. Freuen wir uns. Bisschen Rückblick, bisschen Vorausschau, was auch immer. Wir werden sicherlich 2, 3 Stunden hier zurechtkommen. Naja, gucken wir mal, dass wir vielleicht bei 90 Minuten bleiben, damit wir auch entsprechend eine Laufleistung hier erzielen können, was die anderen ja nicht schaffen. Ja, freut uns, dass du wieder da bist. Das ist schon lange her. Leg einfach mal ein bisschen los. 2, 3 Worte schon mal. Das Wort gehört dir.
Danke, danke. Ja, freue mich auch, dass ich wieder dabei bin und dass wir wieder mal in der schönen großen Runde hier zu dritt uns austauschen können. Ich muss sagen, so das Highlight der Saison war das gestrige Spiel, der Abstieg vom VfL Wolfsburg, und das sagt eigentlich schon alles aus. Weil ich glaube, ich habe in dem Spiel die letzten 5 Minuten mehr Freude empfunden als bei allen Werder-Spielen die Saison, mal dem HSV-Rückspiel ausgeklammert. Sehr froh, dass die Saison vorbei ist. Ich glaube, da braucht man auch keine andere Meinung zulassen. Es war sehr verkorkst von eigentlich vom ersten Spiel, eigentlich vom Pokalspiel aus schon. Hat sich durchgezogen, wenig Highlights gehabt, wenig Momente auch, wo man das Gefühl hat, jetzt kommt man mal so in Flow. Und all das dann kumuliert in dieser ganzen Phase um den Winter herum mit dem Wechselposse, darf man noch einen Spieler holen oder nicht? Die Phase, wo man 13 Mal verloren hat, Trainerwechsel, es hat nichts gebracht, man verliert weiter und. Niederlage in St. Pauli. Das war schon, finde ich, ziemlich schwierig, da auch dran zu bleiben. Und war auch immer mal mit Scoop im Austausch, war so im Spiel und da hatten wir mal gesprochen. Und ich hatte oft gesagt, dass ich da aktuell gar keine Lust gerade habe, weil ich auch das Gefühl habe, wenn das so eine Beziehung ist zwischen Verein und Fan, dass man immer nur reingibt und immer nur Energie gibt, aber nicht ansatzweise irgendwas zurückgibt, bekommt. Und da reden wir nicht über einen Pokal oder eine Meisterschaft, sondern mal ein entspanntes 1-0 zu Hause gegen den FC Augsburg oder sowas. Dann ist das natürlich schon schwierig. Und wenn man das jahrelang mitmacht, wie ihr, wie ich, dann glaube ich, ist das auch normal, dass man da hier und da mal fragt, ist das überhaupt so das, was ich will in meiner Freizeit? Nichtsdestotrotz ist man natürlich Fan und bleibt dran. Und am Ende haben wir es ja geschafft, wie auch immer. Aber ich glaube, das lag weniger an uns und vielmehr an den Mannschaften, die unter uns waren und einfach noch schwächer waren.
Scoop, leg los.
Ja, Tom, Weltklasse, dass du bei uns bist. Auf jeden Fall freuen wir uns drauf. Wir haben gerade festgestellt, dass ja ein Jahr Pause schon war. Aber umso besser, dass du jetzt dabei bist. Nochmal vielen, vielen Dank dafür. Ja, Sepp und ich haben es ja schon lange und breit diskutiert. Du hast ja eigentlich deine Meinung wiedergespiegelt, was wir auch vorher gesagt haben, sage ich jetzt mal so. Aber was ich speziell nochmal von dir wissen möchte, um noch richtig jetzt in Flow zu kommen, in die Diskussion zu kommen, war denn für dich der Trainerwechsel gerechtfertigt? Weil ich habe ihn ja schon länger gefordert. Wenn du uns zugehört hast, weißt du das ja. Aber so im Nachhinein hat man ja gesehen, ich glaube, Tune punktemäßig noch 0,02 Punkte weniger geholt als vor Steffen. Auf jeden Fall. So im Nachhinein, was sagst du zu der Trainerentlassung? Also von der punktemäßig hat es ja nicht hingehauen. Ich sage mal so, wenn man das Nordderby sieht, er hat die Emotionen reingebracht im Nordderby, was Horst Steffen komplett nicht geschafft hat. Also wie gesagt, nimm mal bitte Stellung dazu und nochmal schön, dass du da bist.
Also ich fand den Trainerwechsel schon sehr gerechtfertigt, weil wenn du, ich glaube am Ende waren es 9 Niederlagen in 10 Spielen oder so. Wenn du dann ja so performst und nach dem Wolfsburg-Spiel, das Spiel ab dem HSV, da lief ja gar nichts mehr zusammen. Und ich finde, dann braucht man auch keine Saisonzeit geben, braucht man auch nicht nach Neuzugängen schreien. Ich hatte in dieser Phase Spätherbst, Frühling unter Steffen hatte ich nicht ansatzweise das Gefühl, dass das noch irgendwie funktioniert. Und dann fand ich das schon auch konsequent, dass man die Reißleine gezogen hat. Letztes Jahr habe ich gesagt, ich finde, Horst Steffen ist ein sehr angenehmer Typ, wie er rüberkommt, ein guter Trainer sicherlich auch, aber er hat es dann auch nicht geschafft, dass er so den Verein hinter sich gebracht hat, dass er die Fans hinter sich gebracht hat. Und ehrlicherweise, er war total austauschbar. Ich kann mich überhaupt nicht mehr an ihn erinnern, jetzt schon nicht mehr. Und es ist, in 10 Jahren wird das noch extremer sein, dass man überhaupt nicht mehr weiß, was stand er, was hat er in den Interviews gesagt, was waren so seine Ideen. Ich fand, er war einfach komplett austauschbar. Man hat das Gefühl gehabt, dass Bundesliga dann vielleicht doch eine Nummer zu groß für ihn war. Und aber er hat auch keine Unterstützung bekommen, fand ich. Von drumherum, vom Team, aber auch vom Team nicht, weil die auch jegliche Alibis dann immer angenommen haben und sich auch nicht dagegen gewehrt haben. Also ich meine, die standen ja zum Beispiel beim HSV auf dem Platz und nicht der Trainer. Die hätten das Derby ja annehmen können, nachdem sie 1-0 geführt haben, auch in der Halbzeit. Das Management hat schlecht gearbeitet. Also er hat auch einfach, es war ein Himmelfahrtskommando irgendwie auch. Und insofern fand ich das schon gerechtfertigt, dass das dann auch beendet wurde. Daniel Thun, fand ich, war auch nicht überraschend. Das lag irgendwie auch vor der Haustür schon. Muss aber sagen, so richtig viel gibt er mir jetzt auch nicht. Er ist vielleicht so in der Ansprache anders. Ich habe das Gefühl, er redet deutlich lieber als Horst Steffen. Und erzählt immer, was er macht, und wird auch nicht müde zu sagen, dass er den Nichtabstieg ja geschafft hat, als müsse er es irgendwie erklären. Aber ich weiß nicht, ob das eine langfristige Beziehung wird. Ich würde mich freuen. Mag ihn prinzipiell auch. Er ist überhaupt kein unsympathischer Typ, im Gegenteil. Aber ich glaube, da muss er sich schon noch ganz schön strecken jetzt auch, dass das was wird. Und der Verein muss ihm dann auch einfach unterstützen und Personal an die Hand geben, dass er das auch umsetzen kann.
Aber jetzt nochmal chronologisch aufgearbeitet. Also es war ja auch wieder meine These, dass mit der entscheidende Punkt war, warum Horst Steffen gefeuert war, war die Ausbotung von Leo Bittencourt. Dass er ja den zweimal der Leo Bittencourt nicht im Kader genommen hat. Jetzt bist du ja selber Trainer auf jeden Fall. Damit bringt man schon ein Mannschaftsgefüge durcheinander, wenn man einen Spieler, der die Kabine im Anführungsstrichen im Griff hat, ausbotet. Oder sehe ich das viel zu hart? Drücke ich es jetzt mal so aus.
Ich weiß nicht, wann haben wir das erste Mal, glaube ich, gesprochen in der Konstellation? Vor 3 Jahren oder so? 3, 4 Jahren? Bestimmt?
4 Jahre, glaube ich. 4 Jahre ist es ja.
Ja. Und du hast ja wahrscheinlich auch mitbekommen, wie meine Meinung zu Leo Bittencourt ist.
Ja. Na, und ich bin ich 100%.
Und ich weiß nicht, in welcher Folge das war, aber ich sag das Gleiche nochmal. Ich habe das 100%ig schon mal gesagt. Wenn eine Mannschaft sich von einem Leonardo Bittencourt führen lässt, der in 5 Jahren nicht einmal eine Phase von länger als 2, 3, 4 Spielen am Stück Leistung gebracht hat, der mit einer der Top-Verdiener ist, der wie oft durch irgendwelche Spirenzien aufgefallen ist und nicht durch Leistung, der auch jetzt wieder im Nachgang den Verein, das Management kritisiert hat, aber nicht auch mal auf die Idee kommt, zu sagen, naja, aber was ich jetzt eigentlich seit dem Wiederaufstieg geleistet habe, war auch nicht viel. Für viel Geld, was er bekommen hat. Also eine Mannschaft, die sich davon leiten lässt, es ist auch, finde ich, dann ein ganz schön müder Haufen. Es kann ein lieber Kerl sein und ist auch vielleicht einer, der mit jungen Spielern redet, aber also es ist ja jetzt kein Niklas Füllkrug, der hier wirklich Torschützenkönig geworden ist, der Nationalspieler wurde, der ein Führungsspieler ist. Das ist kein, Thomas Delaney, der uns 20 Millionen gebracht hat. Kein Diego, der eine Ära geprägt hat. Tim Borowski, Klose, Klasnic. Kannst du nennen, wen du willst. Das sind ja andere Typen. Das ist für mich so eine Art. Und dann der Leo Bittencourt wurde aus meiner Sicht immer so ein bisschen erhöht. Und ich finde, auch das war völlig gerecht, weil ist er besser als Lienen? Nein. Ist er besser als Day? Nein. Ist er besser als Schmid? Nein. Ist doch logisch, dass er da nicht so oft gespielt hat. Und ich glaube, das hätten ganz, ganz viele andere in der Konstellation auch gemacht. Ich finde es also überhaupt nicht dramatisch, dass er nicht so viel gespielt hat. Und ja, dass ich dann halt diese ganzen Busenfreunde wie Friedel, Weiser und was weiß ich wer, da dann auch so ein bisschen auf den Schlips getreten fühlen. Tja, das ist so.
Ja, das war ja der Punkt, den ich genau meinte. Dass er über seine Leistung braucht man sich drüber unterhalten. Außer die schönen Tore gegen Dortmund im Pokal oder mal in der Meisterschaft oder so. Leistungstechnisch, aber er war halt, warum auch immer, du hast es gerade schön erklärt, warum auch immer, war er einer Sprecher der Kabine. Und deshalb, egal, ob er jetzt gespielt hat oder nicht, und das hat man ja auch in den unteren Ligen, wenn du halt den Liebling der Mannschaft, jetzt drücke ich es mal so aus, außen vor lässt, dann werden seine Buddies, wie es heutzutage so heißt, in der Jugendsprache, dann werden die auch sauer. Und deshalb finde ich bin total bei dir. Du, ich finde die Leistung von Leo Pittencourt nicht gut. Aber für mich war es halt nur wichtig, dieses Kabinending. Und das hat er wohl geführt. Und für mich, als Außenstehender, ich bin nie in der Kabine, ihr seid nie in der Kabine. Für mich hat das aber echt den Anschein gemacht. Und deshalb, nächster Punkt, Torben, für dich. Er war für mich mehr ein Kapitän als Friedel. Weil wenn ich einen Friedel sehe auf dem Platz, der hat die Kapitänsbinde um und 90 Minuten auf dem Platz, finde ich, hat er keine Ausreißer. Der macht auch die Mimik und Gestik 90 Minuten fast gleich. Und wenn ich dann Leo Pittencourt sehe, der natürlich total drüber ist, brauchen wir uns nicht unterhalten. Der HSV-Spieler verletzt sich schwer und er steht vor ihm und macht ihn da noch an. Geht gar nicht, bin ich 100% bei dir. Aber der hat wenigstens Emotionen auf den Platz gebracht. Und Friedel ist für mich derjenige, der immer nur das gleiche Gesicht gezeigt hat. Und das meinte ich nur, Leute, die Leistung bin ich 100% bei dir. Aber findest du denn, dass ein Marco Friedel nächste Saison auch noch Kapitän sein soll? Mache ich mal den nächsten Punkt auf.
Ja, wird er wahrscheinlich. Also du wirst ihn ja nicht absägen. Du wirst ihn nicht absägen und er wird den Verein nicht verlassen, weil ich, also wenn auch, warum auch immer, die Österreicher ins Halbfinale kommen und Marco Friedel wird Stammspieler und irgendein englischer Verein kommt auf die Idee, na, der könnte ja hier auch gut hinpassen. Okay, aber ich sehe nicht, dass den jemand für eine Summe kauft, die für Werder interessant ist. Und da reden wir nicht über 7-8 Millionen, sondern wahrscheinlich 10-12 Millionen. Und das sehe ich nicht. Und dann gehe ich davon aus, wird er hier weiterspielen. Ich glaube auch ehrlich, dass Marco Friedel lieber schon woanders wäre, weil ich glaube, der sieht sich auch ein bisschen weiter. Und ich denke auch, dass Werder mittlerweile ihn gerne schon verkauft hätte, weil die denken, naja, ein junger Spieler, 24, 25, Kapitän und so weiter. Aber er hat den nächsten Schritt ja gar nicht gemacht. Also nachdem er Kapitän wurde, nach dem Aufstieg, hätte er eigentlich den nächsten Schritt machen müssen, dann hätte er irgendwann mal wechseln müssen. Aber er hat ihn nicht gemacht und jetzt ist er ein, ich finde, ein durchschnittlicher Bundesliga-Verteidiger. Nicht mehr, nicht weniger. Aber ja, das ist so wie bei Gladbach vielleicht ein Elvedi, wo man auch sagt, ja, so richtig den großen Schritt hat er dann auch nicht mehr gemacht jetzt. Und deswegen gehe ich davon aus, wird der Kapitän bleiben. Aber ja, ich finde auch, er hat zu oft Ausreißer nach unten als nach oben. Also rote Karten, Eigentore, Patzer, öfters auch mal eine Ausfallzeit, muskulär oder so. Und das ist dann, finde ich, nicht nah.
Weil du so schön erzählt hast, du musst jetzt halt hier viel reden, ja. Aber du hast das ja nachzuholen, weil wir irgendwie im Winter nicht sprechen konnten. Du hast so schön gesagt, ja, wenn jetzt Leo Pittencourt der Anführer ist dieser Mannschaft, das zeigt für mich auch irgendwo was, weil ich hatte das auch, glaube ich, mal vor 2 Wochen erwähnt. Aus meiner Sicht, auch wenn du jetzt gerade schon einen Teil der Frage zumindest für einzelne Spieler beantwortet hast, wäre es eigentlich nicht bei Werder auch mal wichtig, einen größeren Umbruch zu machen. Und zwar wirklich auch diese Spieler, wenn es denn geht, loszuwerden, die halt das auch nie geschafft haben, diese ganzen Schritte. Romano, Friedel, Stay und so weiter und so fort, damit sich da aber auch nochmal eine neue Struktur entwickelt und eine neue Hierarchie auch wieder. Vorher nochmal gesagt, jetzt wird ja schon wieder diskutiert, ob Füllkrug zurückkommt. Ja, das ist auch so eine Geschichte, aber ich würde jetzt gar nicht mehr so auf so abgehalfterte Spieler wieder erzählen. Der ist ja auch schon 33 oder 34 bald, ne? Das bringt halt auch nichts, auch wenn wir keinen Stürmer haben. Aber irgendwie müsste man jetzt mal so diesen großen Schwung aus meiner Sicht mal machen, um vielleicht auch mal nochmal eine Mannschaft zu haben, wo man, du hast es ja gesagt, mit der Energie zwischen den Fans und dem Verein auch was rumkommt. Und das ist ja ein großes Problem, dass es da irgendwie überhaupt nicht stattfindet. Ja, ich denke zwar nicht, dass wir das halt machen, aber die, ja, da wäre aber nochmal deine Meinung interessant.
Ja, also ich glaube, dass du da auf jeden Fall recht hast, dass es diesen Umbruch braucht. Also aus meiner Sicht, wenn ich jetzt die Saison so sehe, da gibt es ja ganz wenige Spieler, wo ich sage, Punkte ist eine Abstiegssaison. Punkt 1. Wir waren lange Zeit der Saison, haben wir gespielt wie ein Absteiger. Wer ist da hervorgehoben oder wer ist da positiv hervorzuheben? Das ist ein Mio Backhaus, der ist weg. Das ist ein Jens Day, der wird wohl bald weg sein. So, und dann ist es echt schon schwierig zu sagen, das sind Spieler, für die brenne ich. Das sind Spieler, die will ich in meiner Mannschaft sehen. Ein Amos Pieper, finde ich, macht einen super sympathischen Eindruck, ist leider auch sehr verletzungsanfällig. Felix Agu, sehr oft verletzt gewesen, ist auch ein Spieler, den ich gerne sehe. Senelin, finde ich, sehr sympathisch, sehr, sehr ehrlicher Arbeiter, aber auch irgendwo beschränkt in den Möglichkeiten, aber für Werder immer noch ein guter Spieler. Ja, und das können wir so weiterführen. Romano Schmid hat auch außerhalb von Bremen, glaube ich, ein höheres Standing als in Bremen. Das ist den nächsten Schritt machen würde, dann könnte da auch noch viel mehr bei rumkommen. Und wenn wir das so rumziehen, dann fehlen mir einfach auch so diese Stützen, die da sind. Und aus meiner Sicht, du hast jetzt im Sommer die Möglichkeit, Mio Backhaus, Jens Day, Koulibaly vielleicht noch Jinma oder Schmid. Du kannst, und das brauchen wir nicht übertreiben, 60, 70 Millionen einnehmen. Und dann geht es aber auch mal darum, dass man den Kader mal richtig rund erneuert. Ich finde, das muss jetzt gemacht werden. Dann geht man halt in die neue Saison und sagt, es ist eine Übergangssaison, wir wollen die Klasse halten, wollen gucken, dass wir irgendwo im Mittelfeld landen, dass wir die Jungs integrieren, dass eine Mannschaft formen und erst ab übernächster Saison dann auch wieder vielleicht mal Richtung obere Tabelle, Platz 7 bis 9 oder so angreifen. Aber aus meiner Sicht muss dieser Umbruch ganz dringend funktionieren, weil es auch nicht ausreichend war, was letztes Jahr passiert ist. Was man da schon angefangen hat, aber es einfach noch nicht ausreichend war. Und dann brauchst du auch Führungsspieler, du brauchst Tempo, du brauchst Wucht, Körperlichkeit. Das ist ja auch das, was Tune gefordert hat. Wo ich auch sage, das muss unbedingt eingebracht werden.
Jetzt nochmal zu der zum Charakter der Mannschaft, sage ich jetzt mal so. Wir drei haben festgehalten, es ist halt so, die Fans geben was und ohne Fans passiert gar nichts. Hat man ja die letzten Heimspiele wieder gesehen, siehe Dortmund, siehe Augsburg, vorm Derby, beim Training sind 2000 Fans da, geben Gas, die Mannschaft ist da. Diese Mannschaft ist richtig charakterschwach und wir haben immer das Thema angesprochen, Thema Eigenmotivation. Und das ist doch auch für mich ein Charakter einer Mannschaft und Thema Laufleistung, Torben. Deshalb müssen wir das ganze Ding, was der Sepp und ich über die ganze Saison jetzt hier immer wieder angesprochen haben, da muss ich mit dir auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Diese drei Punkte. Sag mir noch was zu den Fans, zu der Eigenmotivation der Mannschaft und sag mir Laufleistung. Laufleistung ist doch für mich Wille, oder? Wenn ich laufe, dann will ich das. Und wenn ich Zweikämpfe habe, wie im Nordderby erster Halbzeit, werde ich mein Leben lang nicht vergessen, du gewinnst 30% deiner Zweikämpfe in einem Derby, da fragst du dich, was ist hier los? Und nimm mal kurz oder vielleicht auch ein bisschen länger Stellung zu den drei Sachen. Fans, Eigenmotivation, Laufleistung bitte, weil das ist das zieht sich ja die ganze Saison durch. Und wie soll das besser werden?
Ja, die Fans, brauchen wir nicht drüber reden, die sind, finde ich, schon über jeden Zweifel erhaben. Da wird ja immer gemeckert, wenn die Fans mal pfeifen. Das ist ja schon ein großes Ding in Bremen, wenn da mal so ein bisschen kritisch hinterfragt wird, dann ist ja sofort die Alarmglocken läuten schon, zeigt ja einfach, dass sie sehr treu sind und immer da sind. Und vor dem Hamburg-Spiel fand ich diese Minuten, wo der Capo dann die Rede da gehalten hat, das war schon Gänsehaut und das Stadion ist gebannt. Das finde ich schon sehr stark. Thema Motivation. Also du wirst kein Profi, wenn du keine Motivation hast. Aber du schaffst es halt auch nicht in dieses Top 4-5%, wenn es halt nur eine gute Motivation ist und keine sehr gute. Und ich glaube, wir haben halt sehr viele Spieler, die auch nach kurzer Zeit sehr zufrieden sind immer. Das sehen wir ja seit Jahren, dass du immer, oder ist der ganze Verein, ist ja so, dass sobald man irgendwie mal eine Möglichkeit hat, was zu erreichen. Wir haben in den letzten 4 Jahren, haben wir jetzt 3-mal unter Werner knapp Europa verpasst, oder? Bin ich doch richtig? Ja. Zweimal Achter, einmal Neunter oder so. Oder?
Ja.
Irgendwie so. Und ich sage, das liegt nicht daran, dass einfach andere Mannschaften immer besser waren, sondern die ziehen das dann halt auch mal durch. Aber Werder zieht das nicht durch. Da ist immer der Punkt, wo dann irgendwo ein schwaches Spiel in Mainz ist, ein schlechtes Heimspiel gegen Heidenheim, Jubiläumsspiel damals, wo die ganze Tribüne ist. Du musst das dann auch einfach mal durchziehen. Und ich höre dann immer und immer die gleichen Ausreden von immer den gleichen Leuten. Ja, wir haben es verpennt, wir waren nicht bei der Sache, wir waren irgendwie nicht konzentriert. Nach dem Hamburg-Spiel mussten sie dann alle ins Mikrofon blöken, dass sie das wieder gut machen im Rückspiel. Haben sie dann auch gemacht, ja. Aber von sich aus, von vornherein mal, wenn man sieht, die TSG Hoffenheim, die ist in 2 Kategorien die beste Mannschaft in der Liga, habe ich gesehen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und das war, meine ich, Laufleistung und intensive Sprint. Und das sieht man halt auch. Das ist eine Mannschaft, die will, die geht nach vorne, die presst, die ist offensiv ausgerichtet, die wollen. Natürlich haben die finanziell andere Möglichkeiten, aber den Kader kannst du dir auch mit günstigeren Leuten ähnlich zusammenstellen. Und ich finde nochmal, das sind so Punkte, da muss man drauf Wert legen, dass man einfach auch junge, gierige Spieler holt, die wollen, die sich beweisen wollen, die laufen, die ackern, die marschieren, die viele intensive Sprints auch machen können. Das ist einfach unabdingbar im Fußball, Leute. Und vor allem, wenn du fußballerisch nicht so gut bist, dann musst du halt läuferisch stärker sein als der Gegner. Und wir waren dieses Jahr fußballerisch schwach und läuferisch auch oftmals sehr dünn. Und die Mischung ist halt, dass du fast absteigst.
Also liegt das an den, ich will es mal darauf Stellung nehmen, liegt das also an der Mannschaft? Nochmal, Horst Steffen, SV Elversberg, 2 Jahre hintereinander, 2. Liga, die zweitlaufstärkste Mannschaft, 2 Jahre hintereinander unter Horst Steffen. Horst Steffen kommt nach Werder Bremen und die Mannschaft ist, glaube ich, irgendwie Tabellen 16., was die Laufleistung angeht. Also kann es ja nur an dem Spielermaterial liegen. Woanders kann es ja nicht dran liegen, oder?
Ja, der Horst Steffen läuft ja auch nicht auf dem Platz. Also.
Genau. Nein, aber warum kann er Elversberg motivieren? Weil die Spieler gierig sind, weil die aufsteigen wollen, weil die was vorhaben. Ja, ist halt
ja,
so.
Weil und das andere Spieler vielleicht auch, andere Spielertypen sind. Ich meine, wir stellen uns dann halt einen Victor Boniface da vorne hin mit 470 Kilo. Dem wäre ich auch noch weggelaufen. Und ich habe ein dickes Knie seit 3 Tagen.
Ja. Und das ist halt nochmal Thema Eigenmotivation, Thema Laufleistung, Thema Zweikämpfe. Und das verstehe ich halt nicht. Warum bin ich mit so viel zufrieden? Und dann sehe ich die Fans, die 170, 100, 200% geben. Das drücke ich immer aus. Und die Spieler, ja, okay, die Fans sind da, jetzt muss ich Gas geben. Ach, letzte Woche haben die Fans Gas gegeben, diese Woche nicht. Dann muss ich ja nicht laufen. Und das ist das, was mich an diesem Verein so seit Monaten und seit Jahren aufregt, das ist immer nur bis hierhin und nicht weiter. Und das ist, wie gesagt, Torben, wir haben geschrieben, du hast selber gesagt, du hast keine Lust mehr, die Spiele anzugucken. Ich hatte es letzte Saison, dass ich 7, 8 Spiele überhaupt gar nicht geguckt habe, weil immer das Gleiche ist. Und nochmal, nächstes Thema, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. Ne? Also wenn dann auch immer wieder vom Hess Grunewald und wie sie alle heißen, ja, der Fritz macht super Arbeit, der macht das, der kriegt das Vertrauen. Kann ich auch leider alles nicht mehr hören. Tut mir leid. Also was hat der Fritz denn bisher geleistet? Tut mir echt leid. Guck dir mal an als Vergleich. Frank Baumann, der geht nach Schalke, der holt einen Muslic und der steigt mit Schalke auf. Clemens Fritz ist jetzt wie lange, macht er die Führung nach Frank Baumann? Was ist mit dem passiert? Wir sind abgestürzt, statt nach oben gekommen. Und deshalb also das Drumherum. Wie gesagt, wenn das grün-weiße Blut nicht so durch die Adern fließen würde, dann würde ich mir auch überhaupt gar kein Spiel mehr angucken, weil immer diese Selbstzufriedenheit und immer 32 Punkte, das ist noch niemals ein Punkt pro Spiel. Also, wie gesagt, und das ist, Ich verstehe es einfach nicht. Wenn ich doch auf den Platz gehe, dann will ich doch gewinnen. Und dann kann es mir doch nicht scheißegal sein. Aber du hast immer genug Spieler bei Werder Bremen, die machen den Eindruck, wann ist das halt so?
Vielleicht noch eine Ergänzung dazu, weil du so schön gesagt hast, ich finde halt, das ist auch nochmal ein großes Problem, diese Selbstzufriedenheit teilweise ja auch dann von der Vereinsführung, weil du könntest da auch mal hingehen und sagen, wir haben ja darüber gesprochen, der Schnitt der beiden Trainer, die jetzt aktiv waren letzte Saison, ist ja im Endeffekt pari. Und dass ich dann unbedingt dem Trainer den Job dann gebe, der genauso schlecht war wie der Trainer zuvor, ist ja auch so eine Anspruchshaltung vom Verein, der sagt, das ist uns eigentlich egal, ja. Jetzt kannst du darüber reden, ja, steht ja so ein Vertrag hin und her, haben die so ausgehandelt, alles gut. Kannst du ja trotzdem davon trennen, ja. Also hier, siehe Frankfurt, der hat, glaube ich, auch 2-3-Jahres-Vertrag unterschrieben, wurde dann auch nochmal ausgeschmissen. Also das ist auch dieser Verein, weißt du, der will auch eigentlich nicht wirklich viel. Was da irgendwie 0,95er und 0,97er Schnitt oder irgendwie so ähnlich, hat gar keine Ambition da. Das ist denen auch so völlig egal irgendwie. Das kommt auch so dazu, dieses so,
bald, ja, naja, wir sind ja wieder Bundesliga. Du siehst das ja, wie oft sind wir in den letzten Jahren im DFB-Pokal in der ersten Runde ausgeschieden? Und ich weiß es nicht, möchte meine Hand für nicht ins Feuer legen, aber ich meine gesagt zu haben, letztes Jahr, als wir im Juli oder so uns unterhalten haben, los war, ich weiß gar nicht, wo sind wir überhaupt ausgeschieden?
Bielefeld, Arminia
Bielefeld. Bielefeld, natürlich. Genau, und dann weiß ich noch, dass wir darüber auch noch gesprochen haben, das wird nichts. Weil der Kader so aussah damals. Ja, doch, da haben wir 100% nicht drüber gesprochen. Und ohne jetzt das ansatzweise schon was ausgelost wurde. Natürlich hast du jetzt mit Chucky und mit Quentin schon zwei Spieler höchstwahrscheinlich verpflichtet. Oder offiziell verpflichtet. Und die sind ja bemüht, dass sie früher was machen. Aber wir wissen doch, wie es läuft. Da wird wieder irgendwas gemauschelt und irgendwas getan. Der eine ist verletzt, der andere kommt nicht, dies, das. Und dann stehst du da am 1. oder was auch immer, in welchem Augustwochenende in Cottbus oder in Dresden. Ja, und dann heißt 3-1, ciao Kakao, es geht nach Hause. Und das ist nicht zu akzeptieren. Da gibt es ja 2-3 Tage böse Interviews und gut ist. Also, man macht sich die Probleme halt auch immer selbst, ne? Deswegen, ich habe die Hoffnung, dass man jetzt erkannt hat, der Kader muss früher stehen. Wir müssen die Spieler früh verkaufen, verzichten vielleicht auf 1-2 Millionen dafür, müssen auch früher mal was klären, um dann einfach auch besser in die Saison zu starten. Wann haben wir das letzte Mal in den ersten 4 Spielen 8 Punkte geholt? Oder 7? Ich kann es dir nicht beantworten, ich weiß es nicht. Weil das haben wir nicht mal in der 2. Liga übrigens gemacht. Auch da war das eine Kader. Also, dass dieser Verein endlich mal ein Spiel am 1. Spieltag gewinnt. Was ist 15, 16 Jahre her, wo das? Ja. Es ist doch Wahnsinn. Das ist doch Wahnsinn.
Wir haben nicht immer jeden ersten Spieltag gegen Bayern München gespielt. Wir hatten auch ganz andere Gegner am 1. Spieltag.
Also ich war zum Beispiel bei dem einen oder anderen, da haben wir daheim gegen Hannover gespielt. Das ist eine starke Mannschaft. Da hast du dich 1-1 gemurkst. Ja. So, und das sind so Sachen, also du musst doch einfach mal draus lernen. Und ich bin gespannt, also wenn du dem Tune jetzt nicht eine sehr gute Mannschaft hinstellst, im Sinne von sehr gut passend zu seiner Philosophie, dann wird das nichts. Und dann ist der im Oktober weg. Und dann kannst du wieder von vorne anfangen.
So, jetzt muss ich wieder reinschneiden. Nächstes Thema, was ich mit dir unbedingt besprechen wollte, weil du ja selber Trainer bist. Jetzt bin ich derjenige, der nicht draußen an der Seitenlinie steht, der Fan ist und für den Verein einfach alles gibt. Der sieht, mit 4er-Kette klappt es bei Werder Bremen, mit 4er-Kette holen wir die Punkte. Dass er bei starken Mannschaften, die mit 3 Stürmern kommen, dann auf 3er-Kette umstellt, gar kein Thema, hat in Stuttgart ja auch geklappt, haben wir einen Punkt geholt. Hat er die gespiegelt, haben wir einen Punkt geholt. Aber rein, bin ich zu naiv. Mit 4er-Kette holen wir die Punkte, mit 3er-Kette nicht. Warum spiele ich dann trotzdem 3 Spiele weiterhin mit 3er-Kette, obwohl ich gesehen habe, dass ich mit 4er-Kette die Punkte geholt habe? Jetzt, wie gesagt, wenn ich zu naiv bin, dann sag es mir, absolut kein Thema. Aber es ist doch ein Punkt, wo ich sehe, es klappt damit, auch gegen bessere Mannschaften, und dann stelle ich wieder auf 3er-Kette um. Kannst du mir das erklären?
Ja, du bist halt zu naiv, ne?
Alles klar, super, das wollte ich hören. Dann ist das Thema damit beendet.
Nein, ich Du hast ja auch selbst, wie schon gesagt, du hast in Stuttgart auch umgestellt und hast einen Punkt geholt. Du hättest das Spiel vielleicht auch noch gewinnen können. Also ich würde es nicht zu hoch hängen. Ich bin jetzt auch kein Freund, der immer auf die Systeme geht und sagt dann, das und das muss es sein, weil das siehst du oft beim Anstoß und dann auch lange nicht mehr, weil es halt so fluide ist, dass es ineinander übergeht, von 3 auf 4, von 3 Stürmer auf 2 auf 1 Stürmer und. Natürlich, die Abläufe müssen da sein und gerade so eine fragile Mannschaft wie wir braucht das ja, dass es eine gewisse Klarheit herrscht, wie du agierst. Aber man muss auch dazu sagen, und das möchte ich ihm auch dann positiv zugutehalten, Daniel Thun hat auch in Düsseldorf und auch in Osnabrück immer sehr viel geändert von den Formationen her. Hat immer sehr viel dem Gegner ausgerichtet, hat auch da geswitcht zwischen Dreier- und Viererkette. Und ich finde auch in den Spielen, wo wir mit Viererkette gespielt haben, hat es auch hin und wieder mal Sequenzen aus einer Dreierkette gegeben und umgekehrt. Also ich finde schon, dass er versucht, das flüssig zu halten und auch dann flexibel zu gestalten. Aber auch, ich glaube, du brauchst halt ein Korsett und du brauchst eine Klarheit und eine Mannschaft wie wir, die werden das halt nicht mit den besten Spielern besetzen können, wie die Bayern oder Dortmund, Leipzig, was auch immer, Paris. Die können dann halt auch Top-Spieler einsetzen, die mehrere Systeme spielen können und gut. Und bei uns ist es dann halt schon ein Unterschied, ob ein Olivier Demann Linksverteidiger spielt oder linke Schiene. Weil linke Schiene habe ich von ihm noch kein gutes Spiel hier gesehen. Linksverteidiger, fand ich, hat er das ganz gut gemacht. Und mit Schweizer ist ein guter rechter Schienenspieler, aber kein Rechtsverteidiger. Und das zieht sich dann so durch, ne? Ich finde, man muss da mehrere Seiten mit einbeziehen, dass wir auch Spiele mit einer Viererkette gewinnen. Das haben wir auch gezeigt, dass wir es aber auch mit der Dreierkette können. Grundsätzlich fand ich, hat man auch gesehen oder hat man auch in der Vergangenheit gemerkt unter dem ganzen Ole Werner Fußball. Also, ja, ich finde eher, du musst halt mehr hinkommen, dass du mehr klare Abläufe hinbekommst, dass du mehr Klarheit hinbekommst, dass du mehr Sicherheit gewinnst. Und dann auch aus dieser Sicherheit heraus eine gewisse Stärke entwickelst.
Sepp und ich haben ja diskutiert, er lässt Dreierkette spielen, ist einfach wieder so ein Ding, was ich hier raushau, damit Koulibaly immer seine Einsatzchance hat, weil in der Viererkette wurde es ja manchmal schwer für Koulibaly, wenn die anderen wieder fit waren, ne? Das war's ja. Meinst du denn auch, dass... Okay, dann hast du die Frage schon beantwortet.
Ja, ist so. Weiß man ja seit spätestens Winter, wo es hieß, Angebote 20 Millionen, dass wer da den unbedingt verkaufen will, ist logisch. Und ich sage auch Koulibaly, der will gehen, wenn er die Möglichkeit hat, weil wenn der wechselt, dann wird er für 25, 20, 30, 35, ich weiß nicht wie hoch, ist auch egal, der wird für einen hohen Betrag wechseln. Was auch dann heißt, dann wechselt er zu einem großen Verein. Und das heißt auch, dann wird er viel mehr Geld verdienen. Der wird sich das nicht entgehen lassen. Wer weiß.
Ich so.
Das ist eine Verletzung und dann kriegt er das nie wieder. Ne? Deswegen, also ist für alle Beteiligten macht das Sinn. Nur wichtig wird auch sein, dass man das dann auch macht jetzt.
Klaus Filbre im Interview gestern.
Eine Sache noch dazu. Ich finde das ganz wichtig. Ich gönne dem Jungen das von Herzen.
Doch.
Ich sage aber, das wäre sportlich überhaupt kein Verlust, weil der... Bei Koulibaly bezahlst du zu 95% das Potenzial und nicht die Qualität aktuell, weil das ist ein unterdurchschnittlicher Bundesligaspieler aktuell. Aktuell noch. Der hat aber das Zeug, um richtig guter zu werden. Aber das bringt uns halt nichts.
Bei aktuell wird ein Verkauf vom Stay, wird mehr wehtun als ein Verkauf von Koulibaly. 100%.
Ja, und das ist die Hälfte oder ein Drittel nur ein.
Genau, ja, und das meine ich damit. Also deshalb, Koulibaly, wenn ein Verein kommt, der sagt, ich biete das und das, muss er sofort gehen, gönne ich ihm, aber der tut uns nicht weh. Wir haben Amos Pieper, wir haben Marco Friedl, wir haben Stark, wenn er fit ist auf jeden Fall. Deshalb, da habe ich überhaupt gar keine Bauchschmerzen, wenn der geht. Überhaupt gar nicht. Ich habe bei Stay viel, viel größere Bauchschmerzen als bei Koulibaly. Und letzter Satz dazu, ich habe gestern ein Interview mit Klaus Filbre gelesen im Kicker. Er sagt, es gibt noch kein Angebot für Koulibaly, was ich auch wieder sehr merkwürdig finde, die Aussagen.
Warum muss man das überhaupt so kommunizieren?
Genau, danke. Was meine ich damit?
Einfach gar nichts.
Sag genau.
Einfach nichts und sag, wir beschäftigen uns damit, wenn was Konkretes auf dem Tisch liegt.
Punkt. Genau. Bin ich runter? Genau, das meinte ich.
Der ist nicht gewollt.
Genau. Das hat er total falsch. Aber das ist wieder typisch Werder Bremen. Bayern München, Borussia Dortmund geht es das komplett anders an. Aber Klaus Filtri sagt, es gibt auch kein Angebot für ihn. Und da sind wir wieder bei unserem Lieblingsverein Werder Bremen.
Wer sagt denn, dass wir ihn verkaufen wollen? Der ist so gut, ja. Den wollen wir gar nicht abgeben.
Genau. Genau.
Okay, also es ist, die Kommunikation.
Werder Bremen, wieder.
Sehr, sehr schönes Thema von euch, genau, weil ich kann das nochmal ergänzen, vom Torwart finde ich auch. Der hätte super gut sagen können, mit dem Abgang von Mio Backhaus haben wir schon einen großen Transfer getätigt und jetzt brauchen wir erstmal gar nichts zu machen. Gerade, ich glaube, im Kicker wurde über Finanzen gesprochen. Mhm. Hätte dann nämlich schön so ein kleines Pokerface machen können. Ich glaube auch, dass sie das mit Mio Backhaus wirklich mal bewusst vorgezogen oder froh darüber sind, dass sie das gemacht haben. Wobei ich sagen muss, es ist auch durchaus eine Schwächung für uns, weil so eine Achse mit Stay Backhaus wäre auch vielleicht für eine neue Mannschaft interessant gewesen. Auch wenn ich vor 10 Minuten noch gesagt habe, viele sollten mal weg von den älteren Spielern. Aber wir hatten ja, glaube ich, 5 Millionen, 6 Millionen Minus oder so beim letzten Bericht, ich glaube, zum Winter her. Und das natürlich dann mit dem Verkauf, der jetzt noch vor dem Stichtag 30.06. dann sein müsste, ist das erstmal so ein bisschen Thema durch. Aber ihr habt es so schön aufgemacht. Ich will es wissen von Torben. Was ist denn hier mit unseren ganzen Freunden? Mitchell Weiser. Soll der überhaupt noch einen Vertrag bekommen oder soll der gehen? Was ist denn mit den ganzen 128 Leihspielern? Wer soll denn da noch einen Vertrag bekommen? Wollen wir wirklich einen Puertas kaufen, glaube ich, für 7 oder 8 Millionen? Gerne mal da deinen Eindruck.
Also, fangen wir mal hinten an. Hein ist ja gekauft, also kann man da einen Haken dran machen. Sugawara macht sie jetzt vielleicht nicht ganz viel falsch, aber ob du alles richtig machst, ist auch was anderes. Ne? Ich weiß nicht, wie hoch die Kaufoption wäre. 5-6 Millionen in etwa, glaube ich. Ja. Würde ich nicht machen. Wenn es für die Hälfte geht, kann man. Ist okay. Aber selbst wenn nicht, glaube ich, findet man auch relativ schnell einen ähnlich guten Spieler für eine geringere Summe. Huertas hat mich überrascht in der Rückrunde, hauptsächlich unter Tune, hat er sich nochmal gemacht, fand ich ganz ordentlich. Es gab Spiele, da fand ich ihn sogar sehr gut. Ich würde ihn aber auch nicht verpflichten für mehr als 4 Millionen, 3, 4, 5 Millionen, weil er ist schon 27, 28, der wird keine große Summe mehr einspielen, der wird ein ordentliches Gehalt verdienen und ja, dann so eine Summe reinstecken in einen Spieler, der, also es ist ja kein Spieler, der uns eine Klasse besser macht, sondern es ist ein ordentlicher Spieler auf dem Niveau, der war Spieler in der Mannschaft, die 32 Punkte geholt hat.
Also, ganz kurz reingrätschen, Tune will ihn unbedingt behalten. Das hat er in jedem Interview hat er bisher gesagt, er will ihn unbedingt behalten.
Ja, kann er ja. Will auch viele Dinge unbedingt, aber...
Ich sag's ja nur.
Also ich glaube, da wäre Werder... Ich glaube, die machen es nicht. Die werden nicht mehr als 4-5 Millionen zahlen. Punkt.
Du kennst Werder Bremen, Torben. Torben, du kennst Werder Bremen. Ich sag dir, die verpflichten
nicht. Da gehe ich jetzt jede Wette ein. Die ziehen die Kaufoption nicht. Da gehe ich jede Wette ein, dass sie das nicht machen werden. Und die werden auch nicht mehr als 5,5-6 Millionen, wenn die nicht ausgeben. Das ist zu viel Geld. Ich sage 5 Millionen, wenn die Saudis sich darauf einlassen, gut, dann wird er kommen, das glaube ich, aber nicht mehr, weil das Gehalt auf die Steuer ist und weil er dann einfach nicht so viel Input hatte, als dass man das machen muss.
Also unterm Strich gesehen haben sie aus Alvero-Transfer gelernt, meinst du daraus?
Das würde ich nicht sagen. Ich glaube, das weiß ich nicht, aber also das kannst du nicht mal. Du kannst dir den nicht für 7 Millionen holen, dann holst du noch den Sugawara für 4, dann bist du bei 12, dann hast du ja kein Geld mehr. Ne? So, und deswegen, die werden, glaube ich, versuchen, die Spieler zu halten, Sugawara und Milo und Puertas, für deutlich weniger. So, wenn man weiter vorgeht, Boniface ist weg, ja, bleibt er auch. Und dann hast du noch Milosevic. Und da hängt es, glaube ich, vom Stürmer ab, der sonst noch kommen soll. Ich glaube ja, dass 2 Stürmer kommen sollen, weil die beiden Jungen, Musa und Keita, Das sind sicherlich sehr, also ich muss sagen, übrigens, Musa hat mir sehr gut gefallen in den Auftritten, fand ich top. Für einen jungen Spieler, der gibt mir schon Fantasie. Aber es ist sicherlich so, dass der auch Zeit braucht. Und ich gehe davon aus, dass man einen Stürmer holen wird, der robust ist, nennen wir das Kind beim Namen. Ich glaube, Niklas Füllkrug, der ist da sehr wahrscheinlich, der passt einfach, der kennt die Mannschaft, das ist ein gewisser Spieler mit Star-Potenzial, dass du einfach auch mal wieder jemanden hast, wo die Menschen sich dahinter hinter ihm sammeln können und der so diesen Karren zieht ein bisschen, das brauchst du ja auch. Und dann brauchst du einen zweiten Stürmer. Und Milosevic könnte ich mir vorstellen, fand ihn gar nicht so verkehrt in vielen Auftritten, aber nicht als erster Spieler, nicht für eine Ablöse um die 5-6 Millionen, sondern auch dann nur eine Leihe oder vielleicht eine Leihe mit Kaufoption. Ja, und dann hast du noch Walser. Ich glaube, der bleibt. Aber muss man sehen, nach der Verletzung, ob er das nochmal so abrufen kann. Aber ich glaube, wenn er gehen würde, wäre er schon woanders jetzt.
Jetzt unser Freund, Sepp und mein Freund, wenn Justin ein Angebot kriegt, würdest du den halten oder würdest du ihn auch sofort gehen lassen?
Frage an Sepp oder an mich?
An dich.
Ja, wenn der... Kommt auf das Angebot an.
Okay, für 1 Million jetzt nicht. Ich sag mal so, du würdest ihm keine Tränen nachweinen, wenn er auf einmal weg wäre. Drücke ich jetzt mal so überspitzt aus.
Also wenn du den für 6-7 Millionen verkaufst, würde ich, sag mir Bescheid, wo ich stehen muss im Auto.
Sehe ich genauso. Okay. Ja. Und Weiser, verletzungsbedingt, nochmal müssen wir das nächste Thema aufmachen. Der verletzt sich im Trainingslager im Zillertal, was im Juli ist. Das ist ein Jahr her. Nicht ganz, sind 10, fast 11 Monate her. Und dann macht er kein einziges Spiel. Und medizinische Abteilung von Werder Bremen oder ganz lapidar wieder gesagt, ich glaube, andere Leute, die haben nach dem Kreuzbandriss nach 9 Monaten wieder Spiele gespielt oder nach 10 Monaten. Und Weiser war im Individualtraining, war noch niemals im Mannschaftstraining drin. Ist das jetzt auch wieder zu viel von mir verlangt, dass wir den eher hätten fit kriegen sollen?
Ich glaube, das hängt einfach auch von der Art des Risses ab, von dem Spieler. Das finde ich zu schwer zu beurteilen, weil
okay.
Niklas Füllkrug hat, glaube ich, auch nach 7 Monaten damals gespielt. Kann das sein?
Ja, ich glaube, der hat viel kürzer.
Nach dem 4. Spieltag sich verletzt, nach Union Berlin im Training oder so, damals war das, und hat dann im vorletzten Spiel oder so gegen Paderborn, ist er eingewechselt worden und hat dann ein Tor gemacht. War in dieser Corona-Saison.
Ja.
Ich meine, der ist 7, 8 Monate ausgefallen. Also es geht, aber das kann halt auch ein Jahr dauern, Kreuzbandriss, ne? Da steckst du nicht drin.
Aber Weiser wird ja wohl jetzt nicht die Forderung an Werder Bremen stellen, wenn er ein Jahr nicht gespielt hat, noch mehr Geld zu verlangen, oder?
Das kann er ja nicht. Ist wie alt? 32, 33?
Ja, ja.
Hat ein Jahr nicht gespielt, der wird auch nirgendwo anders 2-3 Millionen bekommen. Also von daher, für den geht es darum, zu maximieren. Das Interessante ist ja bei Weiser, da habe ich das Gefühl gehabt, der wollte immer nur Wochenverträge gefühlt haben. Also überhaupt keine Verbindlichkeit und nur mal gucken, so ein Jahr oder so. Und jetzt auf einmal 2 Jahres oder idealerweise vielleicht ein 3-Jahres-Vertrag. Das zeigt auch so ein bisschen, ja, wenn es für mich gut ist, dann gerne. Aber andererseits, ja. Aber ich bin nicht bei den Gesprächen dabei. Ich würde Weiser gerne behalten. Aber auch da muss man, glaube ich, jetzt nicht sich finanziell in den Ruin stürzen.
Aber Friedel und Romano, die würdest du, wenn das Angebot gäbe, würdest du die alle abgeben?
Also selbst es gibt keinen Spieler, den ich behalten würde, wenn das Angebot... Also ich meine das überhaupt nicht polemisch. Wenn das Geld stimmt und es eine ordentliche Summe, dann würde ich jeden Spieler abgeben, weil ich hängen an so wenigen, weil ich mir denke, die haben mir jetzt echt ein Jahr lang gezeigt, dass es einfach auch nicht lernen, dass es auch vielleicht teilweise nicht besser können, dass auch sie das Gefühl haben, viele wollen auch gar nicht mehr. Schmid hat schon den Berater 8-mal gewechselt, suggeriert immer zu wechseln. Friedel hatte schon auch Avancen mit anderen Vereinen. Alles gut, ich bin da auch nicht böse drum. Ich hätte 2, 3 Spieler, da fände ich es schade, wenn die gehen. Das ist, wie gesagt, Backhaus, der geht jetzt. Das ist ein Stay. Und ansonsten, ja, wenn jetzt übermorgen Lienen nach Leeds wechselt, finde ich schade, aber ist auch, bin ich auch nicht böse drum, ne? Also.
Siehst du denn mit dem neuen Kaderplaner da irgendwie sozusagen Verbesserung? Das ist auch ein ganz spannendes Thema. Ja, Hans, der hat ja, war ja auch, glaube ich, jetzt fast 3 Jahre da. Ich fand jetzt bei Werder, wir sind da sehr kritisch, ja. Was man, glaube ich, trotz allem sagen kann, dass Werder deutlich aktiver unterwegs war, fand ich jetzt so im Jugendbereich als früher. Mhm. Oder hat zumindest mehr Publik gemacht, mag auch so sein. Haben auch oft immer Spieler wieder geholt. Koulibaly kam auch an, nicht vom HSV. Kommen wir wieder Wolfsburger, die jetzt auch im Pokalfinale verloren hatten bei der U19 zu uns und so. Da sind wir doch schon ein bisschen umtriebiger. Aber da haben wir auch die Richtung auf jeden Fall gewechselt. Ja, es ist jetzt immer so eine Thematik, dass, also, wir können das ja gerne nochmal aufmachen. Ist gut, weil er so ein schönes Thema ist. Man weiß ja überhaupt nicht, was Peter Niemeyer eigentlich machen soll in dieser ganzen Rolle. Und das andere so wichtig ist. Und jetzt hat man ja den Kollegen, der bei Bayern, bei Dortmund war, wobei man bei Bayern so ein unrühmlicher Abgang irgendwie so ein bisschen dabei war. Wobei, ich glaube, das liegt auch daran, dass dann die Führungsriege abrasiert wurde da am letzten Spieltag und kurzfristig aus dem Stadion heraus musste, wie Kahn und Hassan. Ja, wie schätzt du das ein? So, weil wir können ja auch nicht diese riesigen Sprünge machen. Ich weiß es auch nicht. Das ist auch so eine Geschichte bei Philbry. Er ist auch schon so lange dabei, ist schon super lange für den Finanzen und immer beklagen wir uns eigentlich um dieselben Thematiken. Ne? Also auch da ist er leider strukturell, was die Finanzierung des Vereins angeht, auch jetzt kein riesiger Sprung mal geworden, dass man sagt, okay, ja, hier und da muss man vielleicht auch mal Verwaltungskosten sparen. Aber das war jetzt nicht mehr so ein Punkt. Aber ja, hast du da schon so eine Meinung zu dem ganzen Thema Kaderplanung einmal ausgetauscht?
Ich versuche das immer aus verschiedenen Aspekten zu bewerten mittlerweile. Aus einer relativ neutralen und strategischen Sicht und aus einer Fansicht. Also aus Fansicht sage ich, oder anders, als aus einer strategischen Sicht sage ich, ist sicherlich ein guter Transfer, weil das jemand ist, der ein Netzwerk hat, der hat bei Bayern gearbeitet, im besten Verein in Deutschland, was die Erfolge von den Strukturen angeht, hat bei wahrscheinlich dem zweitgrößten Verein mit Borussia Dortmund gearbeitet. Der wird schon wissen, was er macht. Das wird ein guter Mann sein. Finde ich erstmal einen guten Transfer. Dann sehe ich es als Fan so, dass ich aber überhaupt gar keine Euphorie mehr versprühe auf Selbstschutz. Weil ich das schon zu oft jetzt gesehen habe, da kommt ein Jan, das war Diamantenauge und das ist der Cater-Entdecker und was weiß ich, der hat den Haaland die Schuhe poliert und ja, genau. Also soll mal anfangen, soll mal kommen, der muss aber auch dann mit den 8,50 Mark, die er hier bei Werder zur Verfügung hat, muss er erstmal arbeiten und nicht mit, was weiß ich, 80 Millionen. Ich finde es prinzipiell ganz gut, aber ich bin da überhaupt nicht euphorisch, sondern das wird auch nicht sich jetzt bemerkbar machen. Dem seine Transfers, seine Planung wird, denke ich, erst nächste Saison richtig angehen, weil die ganzen Transfers jetzt sind ja schon vorbereitet. Du wirst jetzt ja nicht irgendwie noch Gespräche führen zum ersten Mal und sagen, wer ist da, außer am letzten Transfertag, wenn es wieder um Laien geht, wo noch Gelegenheiten möglich sind.
Nochmal ein ganz kurzer Einwurf dazu, weil wir uns das lustigerweise nochmal off the record angeguckt hatten, das Kupp und ich. Ich glaube, bei denen ging es auch darum, dass der Ulisee sozusagen zu den Bayern geholt hat. Und da haben wir auch mal drauf geguckt bei transfermarkt.de und dann wurde der, glaube ich, für 30 oder 50 Millionen gekauft. Da muss man mal lachen, ne?
Das ist ja auch kein Grund. Das ist halt auch keine, ja. Sondern den hätte ich dir auch kaufen können.
Ein Spieler, der da ist. Ich meine, wir können jetzt auch sehen, dass manche Spieler eine gewisse Qualität mitbringen. Und wenn du da 50 Millionen ausgibst, dann kannst du die auch halt einfach holen. Dafür brauchst du aber auch jetzt nicht mehr Fußballwissen zu haben, als wahrscheinlich hier 3 Videos anzugucken bei YouTube. Also, hast schon, was du gesagt hast, warten wir mal ab, ob da was bei rumkommt.
Also zu dem Ulisse, ich sag mal, wenn du einen Spieler aus der Premier League holst, einen Stammspieler, der schon 15 Scorer gemacht hat, da zählt, da bist du kein Entdecker. Also den habe ich auch gesehen bei Crystal Palace. Ja, und der Eze, der ist zu Arsenal, der ist Meister geworden jetzt, den hat man auch gesehen. Also das ist kein, Wenn du jetzt einen Spieler holst, wie damals Dortmund mit dem Kagawa aus Japan, sage ich, okay, gut ab. Ne, wenn du aus der dritten bulgarischen Liga wen holst, okay. Aber alles weitere, alle U-Nationalspieler, alle, die Euroleague spielen, Conference League, die in der ersten Liga irgendwo spielen, die sind bekannt. Die kennt jeder Verein. Dafür ist das alles mittlerweile zu gläsern. Das ist auch, finde ich, immer wird überhöht dann als das Diamantenauge und sonst was. Das, finde ich, ist immer Perlentaucher, wie sie immer alle heißen. Das ist dann immer so ein bisschen, finde ich, zu sehr Hype, als dass dahinter was steckt. Weil die kommen ja nicht wegen den Personen, sondern weil die für einen Verein arbeiten, der dann Mittel möglich macht. Ein Haaland wäre vielleicht auch zu was weiß ich, wen gewechselt zum FC Köln, wenn der Schmadtke, weil er mit dem so gut auskommt, aber die hätten es nicht bezahlen können. Ne? Und dann wechselt er halt zu Red Bull, weil die dem, was weiß ich, 10 Millionen geben oder ich weiß es nicht. Also.
Ich finde super vom Torben zusammengefasst. Man kann da überhaupt null euphorisch sein, weil wir als Werder Bremen in einem ganz anderen Regal arbeiten. Er kann sich vielleicht, wo wir schon mit anfangen, die Jugendspieler U19 Wolfsburg, U19 Frankfurt, die kann an Land ziehen und so weiter und so fort, die aber wahrscheinlich auch schon im Fokus heutzutage sind, weil sie im Finale gestanden haben, U19 DFB-Pokal und so weiter. Also natürlich hat der Mann Ahnung, aber er hat nicht die finanzielle Möglichkeit bei Werder Bremen wie bei den anderen Vereinen. Und die Vereine, die Spieler, die für uns interessant sind, die gucken sich auch Augsburg an, die guckt sich Gladbach an, die guckt sich Köln an und dann muss man gucken, für wen er sich entscheidet. Und er schreit nicht wie vor zig Jahren bei Werder Bremen, boah, da muss ich hingehen. Das ist der Verein, da muss ich hingehen. Die Zeiten sind leider vorbei. Nochmal, ich habe jetzt wieder was gesehen, nochmal, das letzte Mal haben wir 2010 international gespielt. Guckt euch die Bundesliga-Tabelle an. Auch ein Thema, Sepp, was wir auch schon 7 oder 8 Mal in unserem Podcast aufgemacht haben. Wer hat in den letzten 16 Jahren alles Europa League gespielt, Conference League gespielt, welche Vereine? Nur Werder Bremen hat sich geschafft und das sagt doch auch schon wieder total viel. Und deshalb, super Name, Markus Pilawa, gleicher Name wie der Sportreporter, aber Werder Bremen sind ganz andere Möglichkeiten als bei den anderen beiden Vereinen.
Dann fragen wir nochmal nach den beiden Transfers. Wie ist denn da deine Meinung dazu? Einmal der Kenny, der dann nachher aussortiert wurde, also hat ein paar Spiele gemacht in der ersten französischen Liga. Le Havre war ja, oder er hat es, glaube ich, geschafft, ist noch drin geblieben, ne? Hat ihn aber dann sozusagen aussortiert. Das ist also auch kein Superstar wie Elmala vielleicht beim FC Köln, der im Endeffekt alleine gerettet hat, so ein bisschen überspitzt formuliert. Und Schuki, der dann, ja, zwar erste Liga gespielt hat, aber dann abgestiegen ist, auch schon älter ist, in die zweite spanische und jetzt halt auch geschasst wird. Also schön, dass es frühe Transfers sind, aber ich sag jetzt mal, Euphorie wecken die beiden, glaube ich, auch irgendwie nicht, oder?
Oh ja, aber sind das Transfers, die Euphorie wecken müssen? Also ich finde, das ist, du baust halt so die zweite Reihe ein bisschen um, machst, kaufst junge Leute dazu, die Potenzial haben, ich finde das okay. Mir ist lieber, die holen solche Spieler als jetzt einen Michael Gregoritsch, einen Lukas Höhler oder weiß ich nicht wen, hier Marvin Pieringer oder sonst was von Heidenheim, also überhaupt nichts gegen die Person, aber ich brauche auch diesen biederen Bundesliga-Durchschnitt auch nicht. Lieber dann wirklich ein paar junge Spieler holen, die auch ein bisschen potenziell ein bisschen Flair entwickeln können, potenziell auch ein bisschen einfach was Frisches mitbringen. Das finde ich besser, das passt mir persönlich. Ich finde das auch gut, dass man jetzt in diesen französischen, spanischen Markt da reingeht. Und das, was ich so gesehen habe in den Videos, es sieht ja auch nicht schlecht aus, muss man ehrlicherweise sagen. Aber die werden auch jetzt ich erwarte nicht, dass jemand von denen Stammspieler wird. Ich gehe davon aus, wenn der Ketor in der ersten Saison seine 12, 13 Spiele macht, über 20, 30 Minuten, dann ist das gut. Wenn Chucky eine Wechseloption wird, wie Leonardo Bittencourt, dann ist das schon mal gut. Der ist ablösefrei, der kostet keine Riesensumme. Der wird jetzt auch nicht, wird jetzt nicht eingeplant werden als absoluter Stammspieler, das glaube ich nicht. Und dann kann der erstmal nur überraschen. Ne? Also uns als Fans, wie die planen, wissen wir nicht, aber ich gehe da jetzt nicht mit dem riesen Hype rein und sage, der schießt uns jetzt wie Diego zum Pokal.
Was ist denn mit Bangula, wenn wir jetzt den nochmal ansprechen und Thema System? Jetzt haben wir ja einen gekauft, für in Anführungsstrichen. Größere Ablösesumme, auch wenn das jetzt so ein Ratenkredit ist oder so. Also ich glaube, finanziell gerade eben ist es jetzt nicht so viel, was fließt. Er soll ja aber erstmal noch bleiben, Schrägstrich möchte durchaus auch bleiben, was man, glaube ich, so ein bisschen gehört hat. Weiß jetzt nicht, wie der letzte Stand ist. Aber es ist natürlich schon eher jemand, der vielleicht in so einem 4-3-3 gut leben könnte, ne? Aber er kann natürlich auch im 3-4-3 leben, wie auch immer.
Ja, die neuesten Berichte sind ja eher so, dass das auch so klingt, als wäre man da nicht so zufrieden miteinander. Also es war, glaube ich, heute kam da was raus von dem Berater, der irgendwie auch da das Management kritisiert und was nicht alles. Und also bei Bangula habe ich auch schon mehrfach drüber nachgedacht, dass ich mir vorstellen könnte, wenn man irgendwie aus Italien eine Ablöse Richtung 8-9 Millionen bekommt, sodass man sagt, man minimiert das irgendwie den Verlust, bin ich mir zu 100% sicher, wird man das machen. Weil auch da ist einfach dann jetzt schon sehr viel passiert und dieser Marktwert, den er hatte, der ist ja schon runtergegangen. Den musst du ja erst, der muss ja erstmal jetzt wieder eine Leistung bringen, dass er wieder hochgeht, auf das, was du überhaupt gekauft hast. Weil für den würde ja aktuell auch ehrlicherweise, wer bezahlt jetzt 6-7 Millionen für den? Der hat ein Dreivierteljahr jetzt keine Leistung gebracht. Und ja, dann gibt er mir auch nicht so das Gefühl, dass er so sich reinkämpfen würde. Also das fehlt mir dann schon, weswegen ich schon sage, wenn da eine Option ist, dass man da nahezu bei Null rausgeht, sofort machen, für alle Beteiligten das Beste. Was nicht heißt, dass der nicht das Zeug hat, hier noch richtig durchzustarten. Aber das ist halt, die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht so ist, sehe ich als höher an.
Deshalb, ich wollte auch gerade fragen, ob ihr beiden die Fantasie habt, dass er in den neuen Saison mit einem anderen Trainer eine Vorbereitung und so weiter, ob der nochmal durchstarten kann.
Er arbeitet ja schon fast ein halbes Jahr jetzt mit Tune.
Ja.
Aber er arbeitet schon 3-4 Monate mit ihm und es ist ja auch noch nicht besser geworden. Also.
Bei dem Spieler muss ich euch sagen, habe ich noch ein bisschen Fantasie, weil das, was er uns gibt, haben wir nicht in der Mannschaft. Wir haben ja davon gesprochen, wer kann 1-gegen-1 Situation bei uns lösen, war nur Mitchell Weiser, der die konnte. Sonst kann keiner bei uns 1-gegen-1 Situation. Und die Fantasie habe ich halt noch, dass er, wenn er vielleicht eine komplette Vorbereitung mit Tune macht, dass er das totale Selbstvertrauen vom Trainer kriegt, dass der vielleicht nochmal durchschalten kann. Also die Fantasie habe ich noch und ich würde ihn ungern abgeben, weil ich möchte nochmal sehen mit einer kompletten Vorbereitung. Nochmal, er hat was, was kein anderer Spieler bei Werder Bremen hat und das könnte uns gut zur Gemüte passen, meiner Meinung nach.
Ja, er bringt es theoretisch mit, aber praktisch...
Aber gib ihm nochmal Zeit.
Aber das ist ja auch dieses ganze große Problem, das, was ich auch überhaupt nicht verstanden habe bei Werder, von der Spielweise her. Dann haben wir so Phasen drin, die so ganz ansehnlich waren, sagen wir mal, bis 20 Meter vor das gegnerische Tor. Und dann halt nicht, weil man aber auch, wir können gleich nochmal zu unserem Lieblingsthema kommen. Da werfe ich dir den Ball mal zur Eckfahne. Aber was mich da aufgeregt hat, wir sind halt nie hinter die Ketten gekommen des Gegners und wir hatten auch nie den Drang verspürt, vielleicht auch wegen der schlechten Qualität im Dribbling, mal dieses Thema durchbrechen bis zur Grundlinie, ja. Und da haben wir echt große Defizite. Weil wir haben dann so Ballgeschiebe in der Mitte, wie gesagt, 20 Meter vorm Tor. Und dann probiert man so klein irgendwie durch die Mitte durchzuspielen. Ja, weil man es fußballisch lösen wollte oder will, aber ohne großen Erfolg. Und man geht halt nicht über die Außen und mehr in diese Grundliniensituation, weil ich werde das vielleicht mal im Monolog beenden, aber das ist für mich so eine Geschichte. Es kann immer ein Ansatz sein, das ist ja nicht das aller Heilmittel für alle Themen, aber wo du halt wenigstens, wenn du dann da bist und dann einen Flankenball reinbringst, erstmal könntest du gefährlich werden, es könnte zu einer Ecke führen, da kommt der Scoop jetzt gleich dazu, was mit unserer Eckenbilanz ist, aber das sind halt ein bisschen bessere Möglichkeiten, als direkt vor dem gegnerischen Tor den Ball zu verlieren und immer in diese Konter zu laufen, wo ja die Konterabsicherung aufgrund der langsamen Innenverteidiger auch ein großes Problem ist. Also, Bangula. Aber wie sieht's denn mit dir, Trainer, sozusagen aus Ecken? Früher war es immer drei Ecken, ein Elber. Dann demnach hätten wir, glaube ich, schon, ich weiß nicht, ich sage jetzt mal eine Zahl, 150 Elfmeter bekommen können. Dann wären wir vielleicht auch noch deutscher Meister geworden.
Das wäre so gekommen, wenn das so eine Regel wäre, ja. Nee, generell finde ich unsere Standards einfach grauenhaft. ist aber auch eine Qualitätsfrage. Ich weiß gar nicht.
Trainer, Entschuldigung, Torben, Entschuldigung, aber das kann man doch trainieren. Das kann man doch wirklich trainieren. Wie kann ich denn, Entschuldigung, dass ich, du hast mich angespitzt, Sepp. Ich kann es nicht mehr sehen. Jede Ecke, die kommt, ist ungefährlich. Jede. Ich war in Hoffenheim, in Augsburg waren wir erste Halbzeit 9 Ecken, Torben. Keine einzige Ecke gefährlich. Entschuldigung, dass ich jetzt gerade so emotional werde und dir ins Wort falle, Torben. Aber ich kann es doch nicht verstehen. Das sind Profis. Du trainierst eine Bezirksligamannschaft und du weißt doch, wo du als Trainer ansetzen kannst. Warum kriegt eine Mannschaft es nicht hin, vernünftige Standards zu schießen? Dass jede Mannschaft in der Bundesliga kriegt es hin, vernünftige Standards zu schießen. Nur Werder Bremen nicht. Nochmal Entschuldigung, dass ich dir ins Wort gefallen bin, aber da könnte ich mich stundenlang drüber aufregen. Entschuldigung.
Ich finde nicht mal, dass es nur die Standards sind. Ich finde auch, dass es einfach an Qualität fehlt, den dann auch ins Tor zu bringen. Also wer ist denn, und dann nehmen wir mal Stay raus, wer ist denn ein guter Offensivkopfballspieler bei uns?
Danke, das war die Antwort.
Die Frage, also, warum macht man das? Das ist ja auch das, was uns, glaube ich, auch die letzten Gespräche immer mal umgetrieben hat. Also das ist natürlich ein bisschen einfacher zu sagen, machst du wie beim Bundesliga-Manager, aber der hat, so während dieser guten Zeit, wir hatten ja immer Leute, die konnten wenigstens mal draufschießen aufs Tor. Wir hatten mal Naldo, der konnte wirklich einfach mal einen harten Schuss aus 30 Metern. Ich glaube, in der Mannschaft können gar keine aus 30 Metern schießen und so, dass so manche Skills überhaupt nicht abgefragt werden. Ja. Und unter Otto Rehagel gab es ja auch immer so die Regel, glaube ich, war das auch schon, dass die Innenverteidigung gerne etwas größere Spieler haben wollte. Ich glaube, Thomas Schaaf hat es dann auch gerne mitgenommen mit damals Naldo, ich muss ihn wieder nennen, und Mertesacker, weil ja beide fast 2 Meter groß. Jetzt geht es nicht darum, dass sie jetzt so extrem offensiv kopfballstark waren, aber die waren dann natürlich auch in der Verteidigung da. Und wir hatten ja früher mit Frank Neubart vorne im Sturm, wieder Otto Rehagel-Zeit, sowas. Ich verstehe überhaupt nicht, wie man dieses ganze Spiel aufbaut und so manche Sachen einfach weglässt. Muss ja wenigstens jemand haben, der irgendwie vernünftig auch Freistöße und sowas schießen kann, oder? Also mindestens einen im Kader. Und du hast ja gerade gesagt, Stay ist der einzige Kopfballspieler. So, das sollen wir machen. Ne? Wir haben keinen, der mal 10 Freistöße, 20 Meter vom Tor, wo auch mal 3 reingehen. Gibt's nicht.
Aber jetzt lass die Kopfballspieler mal ganz kurz weg. Ich war in Hoffenheim, da habe ich 3 Ecken gesehen, die gingen über die komplett, die gingen auf der anderen Seite, gingen die runter. Und das hat ja, natürlich habt ihr recht, wir haben die Frage ja auch gerade nicht beantworten können, wer ein guter Offensiv-Kopfballspieler ist aus Day. Aber es waren ja so Sachen, entweder er kommt der Ball zum ersten Pfosten, wo der erste Abwehrspieler von denen steht, oder der Ball geht komplett über die, komplett auf die andere Seite. Solche Ecken habe ich aber auch gesehen, oft genug. Und sowas darf doch schon mal gar nicht passieren. Und wenn das einmal passiert, das ist das kein Thema. Ich habe in Hoffenheim 3 Ecken gesehen, die komplett rübergegangen sind. Komplett. Und da packe ich mir einfach nur am Kopf. Oder dann auch so immer so 20 Meter, 25 Meter diagonal vom Tor. Wer kriegt den Ball? Der erste Abwehrspieler des Gegners, der frei ist, der noch niemals einen Gegenspieler hat. Und das sind die Sachen, die ich doch ankreide. Und das kann doch nicht passieren, wenn ich 25 Meter vor dem Tor bin, dass der erste Abwehrspieler, der unbedrängt, da steht ja noch niemals ein Gegenspieler, der kann den so rausköpfen. Und sowas kann man doch bitte trainieren. Wenn das einmal die Saison passiert, ist doch in Ordnung. Aber das habe ich doch diese Saison 10 bis 12 Mal gesehen. Dass ein Ball viel zu weit geflogen ist, oder dass der erste Abwehrspieler den rausköpft. Und das kann ich einfach nicht verstehen. Das geht, das macht doch jeder Bezirksliga-Spieler von dir besser, Torben. Das kannst du mir doch erzählen, was du willst. Gib deinen Spielern 10-mal einen Ball und der wird nicht 8-mal den ersten Mann da anspielen. Das ist so. Und das also ist eine Sache.
Schlechter machen sie es auch nicht.
Ja, ja doch, und
weiß nicht, aber schlechter auch nicht. Nein, guck mal, wir brauchen doch gar nicht darüber reden, dass es möglich sein sollte für den Profi. Für jeden dieser 11 Spieler sollte es möglich sein, einen Chipball auf den ersten Pfosten zu spielen. Paderborn gestern gegen Wolfsburg.
Danke.
20 Ecken. Und du hast immer das Gefühl gehabt, hier ist zumindest Stress dabei. Deshalb, also wenn wir Ecke haben, dann gehe ich auf Toilette oder in die Küche.
Ja,
dann
lass ich auch
2 Minuten Pause.
Ja.
Das ist quasi wie beim Hockey eine Strafecke, aber für die Fans, die das ansehen.
Ja, genau.
So, aber bei Paderborn gestern, die haben einen Plan und ich habe dann auch irgendwann mal zu mir selbst gesagt, sag mal, warum spielen die den Ball nicht einfach mal in den Rückraum, weil alle Wolfsburger waren im Fünfer. Und das haben die auch zweite Halbzeit dann, glaube ich, 1 oder 2 Mal gemacht.
Genau, 16er.
Plan, ja. Und Die haben da kein Tor draus gemacht, aber es war immer Gefahr, es war immer Stress. Und ganz oft ist es ja auch so, ich glaube, da war eine Sequenz, da gab es zweimal drei oder vier Ecken nacheinander. Ja. Und das heißt, das führt ja auch zu was, dass du hinten verschnaufen kannst, dass du den Ball weghältst, dass der Gegner viel mehr Stress hat. Das ist immer wieder auch, das sind ja dann 2-3 Minuten am Stück, wo der Ball in dieser Zone ist. Und das bezweckt ja schon was. Und ich finde, das muss man von jedem Profi erwarten können, dass man diesen Ball da reinspielt, wenn, ich weiß gar nicht mal, wer bei uns immer die Ecken schlägt. Ich kann es mir auch nicht immer ansehen. Schmid oder Deman, ich glaube, Puertas hat auch mal geschlagen. Unser bester Freund Marvin Ducksch ist ja jetzt mittlerweile in Birmingham. Der schlägt vielleicht da die Ecken in die Insel, über die Insel. Und aber so richtig, das ist aber ein guter Punkt. Der spanische Neuzugang, Chucky, der spielt ja schon gute Standards, so wie man das sehen konnte in verschiedenen Videos, sodass ich mir hoffe, dass das zum Beispiel etwas ist, dass man Spieler holt, die dann einfach auch Qualitäten mitbringen. Soll heißen, einen guten Standardschützen, einen guten Offensivkopfball, Tempo, das muss nicht alles beisammen sein, aber dass man immer Spieler holt, die eine Stärke haben. Wir haben Spieler, die sind stark darin, allein aufs Tor zu laufen und daneben das Tor zu schießen. Da wird gelacht, aber es ist doch so. Also Marco Grill so. Oder Justin Ginma.
Wir haben auch Spieler in der Mannschaft,
die sind ja nicht schlecht, bin ja froh, dass sie da sind.
Immer Zerrung. Ja, oder Belastungssteuerung.
Ist irgendwie, ich habe manchmal das Gefühl, wir haben so viele Spieler, die würden bei keinem Bundesligisten spielen, weil die irgendwie überhaupt keine Waffe mitbringen. Die haben, also da, die schießen mal ein Tor, ja, die gewinnen mal ein Laufduell, aber das ist so unkreativ und so ungefährlich. Wir hatten teilweise Offensivreihen die Saison mit Grün links, mittig top und rechts Schinmar. Also das war ja schrecklich zum Zusehen. Und weiß ich nicht, also da muss man schon gucken, dass man da ein bisschen aufrüstet, sonst wird es schwer nächstes Jahr auch.
Vielleicht noch so ganz kurz zu den Ecken. Wir haben uns jetzt, Kup und ich, wir haben uns ja mal aufgeregt darüber mit Marvin Ducksch, du hast ihn vorhin nochmal angesprochen. Aber man muss auch sagen, Ole Werner hat alles richtig gemacht. Ich glaube, Marvin Ducksch war dann noch der beste Eckenschütze, den Werder hatte. Aber das viel Schlimmere ist ja dann in dieser ganzen Kaderstruktur, dass man ja dieses Thema eigentlich jetzt schon wieder 3-4 Jahre mitschleppt. Ja? Dass man da nie sozusagen an Anführungsstrichen Freistoßspezialisten sich da mal an Land zieht. Jetzt wiederhole ich mich nur ein bisschen, aber es ist für mich einfach, verstehe es nicht. Und das mit den Skills, das ist auch so eine Sache, wenn man das jetzt so runterbrechen würde, nehmen wir jetzt mal wieder so ein Bundesliga-Manager-Spiel, dann ist es irgendwie so, dass wir, anstatt das ausgewogen wenigstens zu machen und manche so und so, haben wir irgendwie nur immer das Gleiche und dann da ganz viele davon. Langsame Innenverteidiger, Kunststück oder sowas. Ja, oder das, was gesagt hat, Abschlussschwäche im 1-gegen-1, dass einfach 3 Stürmer, die das alles nicht hinkriegen. Und dann denkst du so, okay, du kannst ja wenigstens einen variieren, einer Kopfball stark und einer ist schnell oder irgendwie sowas, aber dann hast du irgendwie, du hast überhaupt keine vernünftige Mixtur in diesem ganzen Kader. Wo ich mir immer wundere, das ist echt, also das ist eine komische Philosophie. Und da finde ich also so pragmatische Ansätze wie damals halt, dass sozusagen die Innenverteidiger in der Viererkette relativ groß sein sollen für die Kopfbälle. Kannst du sagen, natürlich, da gibt es da viele Schwächen, die sind langsam, sie sich umdrehen und so weiter und so fort. Okay, alles gut. Aber wenigstens hast du wenigstens so eine gewisse Struktur für ein Thema. Und wir haben also eine ganz komische Kaderzusammensetzung, finde ich. Ganz, ganz, ganz
und
viel.
Daniel, und selbst wie oft
geht ja nicht, dass ganz kurz noch, dass Niklas Stark da irgendwie einmal in der Halle oder so rumläuft und dann wieder Bundesliga spielen darf. Das ist ja auch alles irre.
Aber Hauptsache verlängern.
Sepp, und letzter Satz und Torben dazu zu Thema Standards. Und das haben wir beiden, Sepp, in unserem Podcast schon 7-8 Mal gesagt. Durch Standards kannst du auch Spiele gewinnen, wenn du halt nicht spielerisch gut drauf bist. Dann machst halt mal ein Standardtor und dann gehst halt mal 1-0 in Führung oder machst in der 90. Minute das 2-1 durch ein Standardtor. Aber das ist ja bei Werder nicht möglich. Und das ist ja auch das Schlimme, weil durch Standards kannst du auch Spiele gewinnen. Das sollte Werder Bremen sich auch weiter
überraschen. Ich würde ja meinen, dass wir uns im Vorfeld abstimmen, weil ich habe da eine schöne Statistik für euch beide. Die kommt aus der Premier League. Und die besagt, dass wenn eine Mannschaft mindestens eins, also es wird nicht gesagt, ob 1, 2 oder 3, aber mindestens ein Standardtor im Spiel erzielt, ist die Wahrscheinlichkeit, ein Spiel zu gewinnen, bei, ich glaube, 60-78%, irgendwie so. Und wenn das erste Tor ist, ist die nochmal höher. Ich meine, ist jetzt, finde ich, nicht ganz abwegig, wenn man überlegt, im Schnitt fallen 3 Tore, wenn du 1 schießt, sowieso schon mal, aus dem Spiel heraus vielleicht auch noch okay. Aber es zeigt ja einfach, ich glaube, 45% waren Standardtore letztes Jahr in Premier League. Und wenn man diese Trends mal dann verfolgt und überlegt sich Arsenal, wie viele Tore die durch Ecken gemacht haben. Es ist das so einfachst trainierendste, das ist das einfachste zu reinzubekommen. Es sagt ja schon aus, es ist Standard, es ist immer standardisiert, der Ablauf ist immer gleich, die Distanz ist immer gleich, es ist immer die gleiche Art von Spieler drin. Und trotzdem ist es so schwer und trotzdem ist es dann auch so kompliziert. Ich glaube aber auch, um da nochmal eine Lanze zu brechen, dass es da trotzdem bei allen Bundesliga oder allen Profivereinen unfassbar viel Zeit drauf geht für Standards und dass die da schon viel arbeiten, aber wenn alle dran arbeiten, ist es halt auch ja nicht mehr so, dass irgendeiner einen großen Vorteil hat, sondern das gleicht sich dann irgendwo aus. Nichtsdestotrotz wünscht man sich einfach, dass wenn man aus dem Spiel heraus oder anders, wenn du aus dem Spiel heraus nicht gut bist, dann musst du gut nach Standards sein. Punkt.
Genau. Da kannst du die Schwäche kaschieren.
Ich weiß noch, Freiburg vor einigen Jahren haben einen grotten Fußball gespielt jedes Jahr, aber die waren so stark nach Standards. Und die haben sich da immer die Punkte geholt.
Kannst du die Schwäche mit kompensieren mit den Standards? Ganz, ganz wichtig. Und das ist seit Jahren schon so. Und ich weiß noch, wie heute wieder Kumpel im Stadion, zu mir, wie ich mich so über die Ecken von Marvin Dux aufgeregt habe, wie er zu mir gesagt hat, und er hat leider recht behalten. Ja, die anderen Standards im Training müssen noch schlechter sein. Das werden wir erst sehen, wenn Marvin Dux weg ist. Er hat leider recht behalten.
Wichtig wäre es halt auch jemanden mal zu haben, der aufs Tor schießen kann. Ich finde, so Puertas, der hat es ab und zu mal so gezeigt, dass er aus 20 Metern mal Vollspann schießen kann oder zumindest mal mit Geschwindigkeit. Aber das ist auch sowas im Kader, dass da keiner irgendwie mal abziehen kann. Das fehlt auch seit Jahren. Da rege ich mich auch schon drüber auf, weil das muss ja auch eine Möglichkeit sein. Ihr sagt jetzt ja auch gerade Standards und Ecken trainieren. Ich finde auch gerade dieses Thema Freistoßspezialist ist ja halt da nochmal sowas richtig Feines. Wenn du da so einen Fuß hast, dann stellst du die Mauer so, wie du willst, aber dir gehen dann trotzdem einige Bälle rein. Und das ist, glaube ich, nochmal eine andere Variante als die reine Ecke, wo es ja dann auch auf die Kombination angeht, wie du es gerade mal gesagt hast mit Paderborn, die dann an den ersten Pfosten, glaube ich, die Bälle gebracht haben. Also ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen. Aber ich finde, da kann man auch so viel machen. Und allein diese Videos, die es dazu ja auch gibt, ja, da kann man so viele unterschiedliche Varianten auch trainieren. Und gerade bei Werder Bremen, wo dann immer Belastungssteuerung den ganzen Tag ist, kommt das halt noch so dazu. Das funktioniert halt irgendwie nicht, ja. Dass du jetzt, wenn du Champions League spielst, die ganze Zeit im DFB-Pokalfinale bist, alle bei der Nationalmannschaft noch sind und so weiter, dass die da keine 3 Tage dann noch, 60 Stunden Ecken trainieren. Alles gut. Aber bei Werder Bremen, ja, nach dem Ausscheiden im DFB-Pokal, erste Runde, hätte man dann von da aus schon jeden freien Tag zum Eckentraining nutzen können. Vor allem, du brauchst ja auch für viele Sachen gar nicht, jetzt sagen wir mal alle, ne? Kannst du ja nicht sagen, ja, wir müssen Belastungssteuerung haben. Also, hätte dich echt stundenlang drüber aufregen über das Thema. Aber gut, lass mal das.
Wisst ihr, wer das letzte direkte Freistoßtor geschossen hat?
Werder.
Ja.
Uli Borowka. Nein, keine Ahnung.
Ich weiß es nicht zu 100%. Ich würde sagen, es war, glaube ich, letzte Saison Dux in Wolfsburg.
Hä? Der Schlenzer im Giebel, ne? Über der Mauer. Ja. Der Schlenzer im Giebel.
Ja. Und das war auch irgendwann im letzten Drittel der Saison. Also über eine Saison. Also ich korrigiere mich, ja, wir haben diese Saison kein Freistoßtor geschossen.
Kann sein, dass wir eins gemacht haben.
Ja?
Kann sein.
Oh!
Wer? Irgendwann irgendwo. Warte, wir haben einmal Eckballtor gemacht, ne? Und haben wir nicht nochmal Freistoßtor gemacht? Aber ist ja auch egal, ob wir jetzt über eins oder zwei reden, ne?
Vielleicht, ja.
Also. Wir haben ja wirklich, wir hatten, glaube ich, waren das nicht über 100 Ecken und hatten kein Tor geschossen oder so.
Das war das war kein Scherz. Wir hatten weit über 130 Ecken. Weit über 130, ich meine 139 oder irgendwie sowas.
Und dann hat Stay mal ein Tor gemacht oder irgendwann so, ne?
Ich meine 2, maximal 3.
Ja gut, es ist halt auch unfair von den Gegnern, dass die sich da reinstellen, gell?
Ja, das ist wirklich unfair, da hast du recht. Da hast du recht.
Da kannst du ja nicht mit rechnen.
Aber das ist auch unfair von den Gegnern, dass sie den Justin alleine auf dem Torwart zulaufen lassen. Weil die wissen ja, dass Justin trifft nicht. Ist genauso unfair.
Eigentlich finde ich das auch nicht gerecht, ja.
Ja, siehst du.
Aber was ist da auch los mit dem Justin? Ne? Da haben wir auch damals erstes Spiel, weißt du, da machen diese tolle Tore noch, ich glaube damals zum 1:1
Frankfurt.
Gegen Frankfurt. Richtig
gut. Der macht da richtig gut.
Ich glaube, 2 oder 3 frisch. Und danach das Spiel, danach hat er eigentlich eine Szene, wo der frei ist und schießt einfach daneben. Und das dann jetzt wirklich 8 Mal oder so eine ganze Saison. Das ist unglaublich. Der kommt da in die Räume rein, aber.
Das Ding ist ja, wenn der im Abschluss ein bisschen sauberer wäre, das ist ja nicht übertrieben, der hätte die Saison 10 Tore gemacht.
Natürlich, definitiv.
Und dann allein in Dortmund hat er ja 2, 3 Riesendinger gehabt. Und dann überleg mal, wenn der 10 Tore macht mit dem Tempo, der wechselt für 30 Millionen nach England.
Natürlich.
Tja.
So ist das, ja. Ausblick. Weiß ich jetzt noch nicht so genau.
Kannst du auch noch nicht machen. Es ist noch zu früh. Wir haben 2 neue Spieler. Wir haben gerade mal eine Woche nach Ende der Saison oder 2 Wochen nach Ende der Saison. Was willst du da? Dann laden wir den Torben doch mal so Mitte August ein und dann können wir nochmal richtig loslegen.
Dann will ich aber von dir noch wissen, ob du mit dem Trainer, mit der Weiterverpflichtung zufrieden bist. Guck, da hast du noch gar nicht drüber gesprochen, richtig intensiv. Tune.
Ob ich zufrieden damit bin?
Ja.
Ich sag mal so ganz lapidar, ich bin damit zufrieden, weil ich wüsste nicht, was für ein... also erstmal, ich finde ihn auch total sympathisch, was der Torben schon sagte. Seine Interviews, seine Pressekonferenz, okay, wenn er einmal anfängt zu reden, der hört nicht mehr auf. Das ist halt so. Er hat ein großes Mitteilungsbedürfnis, das ist definitiv so. Aber steckt ja auch viel, viel hinter, sag ich jetzt mal so. Viel mehr als bei Steffen. Und ich habe schon die Fantasie, dass mit ihm was gehen würde, aber mir fehlt auch ganz ehrlich die Alternative. Wen willst du denn jetzt auf einmal holen, der, wo du sagst, boah, der könnte mit uns was machen, der bringt Werder Bremen mehr auf Schwung als Daniel Thun. Aufgrund der fehlenden Alternativen sage ich, lass es ihn machen. Er hat vom Nordderby gezeigt, was die Mannschaft imstande ist zu leisten. Also die Motivation war auf jeden Fall gegeben. Die Mannschaft hat gebrannt ohne Ende 90 Minuten. Danach nicht. Die letzten 3 Spiele, klar, alle 3 wieder verloren. Das war wieder das Gegenteil. Aber ich habe einfach mal die Fantasie, dass es mit dem besser werden könnte und werden wird. Sagen wir es mal so. Nicht könnte, es wird mit ihm besser. Also ich bin damit zufrieden. Nenn mir eine Alternative, wo ich ins Grübeln komme.
Immer schwierig bei Werner.
Ja. Am Ende... Wenn du jetzt angeboten bekommst, Miron Muslic, der Kettelmann aus Paderborn oder der Wagner würden kommen, würdest du wahrscheinlich über alle 3 sagen, ja, würde ich nehmen. Und das sind alles 3.
Aber bei 2 ist es ja schon ausgeschlossen. Bei 2 ist es schon ausgeschlossen.
3 ausgeschlossen. Aber es ist so, dass man sagt, die haben vorher noch nie in der Bundesliga gearbeitet. 2 davon kamen aus der U19. Also ich glaube, du musst jetzt keine 20 Saisons trainiert haben, um ein guter Trainer zu sein. Du brauchst halt einen Trainer mit einer Philosophie, der auch das durchzieht, der auch mutig ist, dann der auch die Chance bekommt. Und irgendwo hakt's. Also entweder haben wir einen Trainer, der nicht mutig ist, wir geben ihm keine Chancen, weil der einen Kader hingestellt bekommt, mit dem du nichts anfangen kannst. Oder die Qualität reicht vielleicht einfach nicht für mehr. Und also ich bin auch einverstanden, dass Thun weitermacht, ist okay. Aber ich habe überhaupt keine Fantasie, dass der hier irgendwie nächstes Jahr Platz 7 erreicht wird. Also das ist, finde ich, so weit weg. Wenn wir in einem Jahr hier sitzen und er ist immer noch Trainer, dann sage ich, bin ich überrascht.
Okay.
Das ist mal eine Aussage.
Da musst du jetzt erstmal schlucken, wie du gemerkt hast. Da bin ich auch überrascht. Okay.
Aber was erwartest du dir denn mehr als wieder Platz 15? Mehr wird doch Werder auch nicht erreichen nächste Saison, unabhängig jetzt mal.
Nö, ich glaube, also wenn wir irgendwo Platz 13, 12, dann ist alles okay. Aber wenn es halt nicht so läuft, du hast einen schweren Start und du bist im Oktober bist du bei 4 Punkten, 6 Punkten, da ist der weg. Und ich würde mich überraschen, wenn der die Saison durchhält. Das heißt für mich nämlich, dass du eine solide Saison spielst, ohne große Probleme. Das wäre ja der Erfolg.
Solange ich wieder den Fehler mache, wie beim Horst Steffen, ihm dann irgendwann sofort einen 3-Jahres-Vertrag geben, dann ist er, also wenn maximal darf er, um das mal abzuschließen, der darf maximal 1 Jahresvertrag kriegen. Mehr natürlich nicht. Der darf mindestens 2 Jahresvertrag kriegen.
Vielleicht nochmal eine andere Frage für euch oder an euch. Elversberg, Paderborn, Und wer ist der Dritte, der hinter uns bleibt?
Schalke? Köln. Der hat schon gelauscht, als wir gerade unter vier Augen gesprochen haben. Merkst du? Ja, wir haben gerade vor dem Podcast haben wir darüber gesprochen, der Torben und ich. Also Paderborn und Elversberg sind eigentlich die fixen Absteiger. Das ist schon schlimm genug, wenn Werder eine Mannschaft übersehen lässt. Und dann haben wir natürlich gesagt, dann wird schwierig, wer 16. wird. Werder könnte natürlich 16. werden, ja. Aber im Boot zu schwimmen ist natürlich, Gladbach weiß ich nicht, was da passiert. Köln, bin ich mir relativ sicher, dass sie auch wieder gegen den Abstieg spielen werden. Augsburg ist immer, die retten sich irgendwie immer. Ich glaube nicht, dass sie da unten reinrutschen werden. Es gibt ja wie immer jede Saison so eine Überraschung, wo keiner mit gerechnet hat, wie die Saison Wolfsburg, die auf einmal unten mitspielen. Also für mich spielt Werder und Köln definitiv mit gegen den Abstieg. Und dann wird es noch irgendeine Mannschaft geben, die überrascht, die auf einmal da unten drin ist. Gladbach vielleicht, man weiß.
Ich denke auch, also das, mein Gott, die haben es verdient aufzusteigen, Elversberg und Paderborn, aber auch nach gestern sage ich, ich sehe das nicht, dass das Bundesliga-reif ist über 34 Spiele. Und ich glaube, beide werden auch wieder runtergehen. Können wir im August vielleicht nochmal reden, aber ich Stand jetzt bin ich der Meinung, beide gehen runter. Ich glaube, dann ist ein Feld aus 5, 6 Mannschaften, Union, HSV, Gladbach, Köln, Bremen, die werden alle unten rumkrebsen. Dann vielleicht noch eine Mannschaft, mit der man jetzt nicht so rechnet. Aber da geht's halt dran, Schalke natürlich auch. Da geht's drum, dass du dann eine von denen noch hinter dir lässt. Und dann sind ja auch diese Abstände zwischen Platz 9 und Platz 11, 12, 14 sind ja oftmals auch ganz klein. Hast ja bei Augsburg oder Mainz gesehen, du gewinnst 3, 4 Spiele, auf einmal bist du oben dabei. Ja. Aber wenn wir es schaffen, 11., 12. zu werden, haben nichts mit dem Abstieg zu tun, das würde ich sofort unterschreiben jetzt.
Natürlich. Einfach mal 31. Spieltag gerettet sein. Das wäre doch mal schön. Und nicht wieder bis zum 33. zu warten.
Ja.
Das hattest du doch davor, diese Saison. Also, was willst du denn?
Verwöhnt ist der.
Ja.
Du, von den Standards bei Werder bin ich total verwöhnt. Das ist das Problem.
Ja, ich glaube, Richtung Abschluss jetzt ja auch von der Runde. Knapsen noch gerade so an den 90 Minuten, dann bräuchte man noch ein paar. Aber es gibt ja auch früher die Schiedsrichter, die früher abgepfiffen haben. Ich glaube, ein großes Thema, was jetzt auch nochmal so rauskam, war ja auch, dass der Kader im Endeffekt über Jahre immer wieder nicht vernünftig zusammen, also nicht rechtzeitig auch zusammengestellt wurde. Über die Vernünftigkeit der einzelnen Skills der Spieler haben wir auch schon gesprochen, aber ich finde auch, das wäre halt wichtig, dass man im August im Endeffekt durch ist mit der ganzen Sache. Und nur wenn auch ein unmoralisches Angebot von irgendwie 30 Millionen für einen Spieler kommt, dass der dann weggeht. Oder wenn noch ein Ergänzungsspieler kommt, aber dass man einfach so ein Gerüst hat. Oder von mir aus am 10. August oder was auch immer. Dass man halt damit arbeiten kann. Und dass es wenigstens vielleicht nicht die allerbesten Spieler sind, die man hätte bekommen können in einer Transferphase. Aber dass die dann wenigstens schon mal 3 Wochen im Training sind, bevor es losgeht. Ne?
Ja, das ist ja das, was auch jetzt aktuell versucht wird anscheinend. Den Kader frühzeitig zusammenzustellen. Ich gehe auch sogar davon aus, dass wahrscheinlich in den nächsten 1, 2 Wochen noch mehr Transfers kommen. Ich kann mir schon vorstellen, dass noch 1 oder 2 neben Chucky, der ja, denke ich, schon bald bekannt gegeben wird, dass der da noch 1, 2 folgen werden. Wir brauchen ja auch noch, wir brauchen einen zweiten Torhüter, wir brauchen 2 Stürmer, wir brauchen eigentlich einen 6er neben Linen, der den auch vertreten kann. So, und dann muss man gucken, aktuell hast du Weiser und sogar Wara, 2 Rechtsverteidiger, die weg sind. Innenverteidiger muss man sehen. Also ich denke schon, dass da noch viel passieren wird und das auch zeitnah. Und es klang auch für mich so, auch bei dem Interview von Tune, dass da noch das ein oder andere in den Startlöchern ist. Und wo wir gar nicht drüber gesprochen haben, zum Beispiel über die jungen Spieler in der Jugend, die man dazu bekommen hat. Die 2 Wolfsburger Jungs, wovon der eine Söllo, meine ich, verzeiht mir, wenn ich es falsch ausgesprochen habe, wo ich schon viel Fantasie habe, dass der auch relativ schnell, ich gehe davon aus, es wird so ein Zillertal-Spieler sein, der da mitkommt und dann wird man mal sehen, wie er sich etabliert. Plus, da bin ich auch nicht gut vorbereitet, der Amerikaner, der auch dazukommt, der Defensivspieler, auch linker Innenverteidiger, so Koulibaly-Verschnitt. Könnte ich mir auch vorstellen, dass das jemand ist, der dann vielleicht auch schon relativ zeitnah seine Möglichkeiten bekommt. Also ich bin da mal positiv, was die jungen Spieler angeht, weil da hat mir zuletzt auch, fand ich, ein gutes Händchen. Hat mir ja gezeigt. Und jetzt geht es halt darum, dass die gut integriert werden auch.
Wir haben auch immer noch einen Suvic und einen Kovic dahinter, ne, der die Saison wenig gespielt hat. Ne?
Ja, genau.
Wie siehst du dann da noch die Ausrichtung? Vielleicht kann man das mal thematisieren. U23, die hat uns ja auch lange Zeit beschäftigt, mit sehr schwachen Ergebnissen. Natürlich muss jetzt nur U23 da nicht die Liga dominieren, aber ein Platz so vielleicht 4-6 wäre natürlich schon schön gewesen.
Verfolge ich ehrlicherweise recht wenig, deswegen kann ich nicht so viel zu sagen. Aber wenn man sieht, Hoffenheim oder der VfB, die haben in der dritten Liga Top-Mannschaften. Und das ist halt schon auch was anderes, wenn du unter Drittliga-Bedingungen, das ist eine unglaublich intensive Liga mit vielen Traditionsclubs, mit vielen erfahrenen Spielern. Wenn du da das, ja, wenn du die Jungs da einsetzen kannst, das hilft schon. Ich finde, bei wem man das enorm sieht, ist beim VfB Stuttgart. Die hatten vor einem halben Jahr, hat Nicolas Nartey, hat regelmäßig dritte Liga gespielt. Und er hat sich jetzt in der Rückrunde so bei der ersten Mannschaft dann auch durchgesetzt und hat sehr oft gestartet auch. Aktuell, ich weiß nicht, wie er heißt, hat der VfB noch einen Stürmer, den hatten sie vor der Saison geholt, auch relativ teuer, ich glaube, Ecuadorianer oder so. Der hat auch noch kaum gespielt bei den Profis, aber der ist gegen irgendeinen Aufstiegsaspiranten, es kann sogar Rot-Weiß Essen gewesen sein, hat er gespielt und auch, glaube ich, 3 oder 4 Buben gemacht. Wo dann der Uwe Koschin hat so ein Interview geführt nach dem Motto, ja, das ist halt eine andere Qualität. Und das, finde ich, kostet natürlich Geld, dritte Liga, ja. Aber wenn du das so angehst und das durchsetzen willst, das ist ja schon, da musst du ja jedes Jahr 1-2 Transfers weniger tätigen. Wenn du immer wieder einen Pool hast von 15-20 Spielern, die potenziell im Alter von 18 bis 21 Jahren den nächsten Schritt in der ersten dann machen können.
Ja, und vor allen Dingen, so, das ist ja so weit, dass der Paderborn-Torhüter, der ist ja ausgeliehen, großes Talent. Und den Nübel haben sie jetzt ja nicht dann weiter verpflichtet. Und der wird jetzt anscheinend so Nummer 1. Und das war mit 20 oder 21. Der ist ja mit Mio Backhaus im Endeffekt U21-Keeper im Wechsel. Natürlich auch schon eine Ansage nach einer zweiten Saison.
Ja.
Aber das ist ja auch so, das Niveau wird ja immer besser auch, weil du die Ausbildung wird besser. Es kommen immer mehr Spieler aus dem Ausland, junge Talente auch rein. Und du hast ja mittlerweile in jeder Zweitligasaison auch immer 5-6 gute Spieler dabei, die für teilweise richtig hohe Summen auch wechseln. Kenneth Eichhorn von Hertha ist so einer. Fabian Reese ist so einer, wurde immer gehandelt. Hier die Nürnberger Spieler, die nach England gewechselt sind. Also du hast da immer wieder echt gute junge Talente, die mittlerweile in der zweiten Liga sind. Und es ist ja so, dass du nicht automatisch, weil du Bundesliga-Verein bist, ein Spiel aus der zweiten Liga abwerben kannst, sondern die kosten ja teilweise richtig Kohle schon.
Ja, und nochmal zu der U23 vom Werder. Also was ist das, einfach nur ein Fakt, ohne Hintergrundwissen zu haben. Aber wenn eine U23-Profimannschaft in der Regionalliga Nord spielt, wie der Sepp schon gerade gesagt hat, da kannst du nicht gegen den Abstieg spielen, meiner Meinung nach. Also da musst du schon so viel Qualität auch im Umfeld geholt haben und da musst du auch Blick für Spieler haben, die dich da auf jeden Fall weiterbringen. Und da kannst du nicht gegen den Abstieg in der Regionalliga U23 spielen. Das ist mein Fakt, den ich dazu sage. Ohne jeglichen Hintergrundwissen.
Zumindest sollte es der Anspruch sein, dass die im oberen Tabellendrittel immer sind und dann halt sich da auch vielleicht sogar auch weiterentwickeln können. Weil gerade die Regionalliga Nord, muss man ja auch sagen, im Gegensatz zum Beispiel zur Regionalliga West, ist ja dann auch wieder etwas schwächer.
Genau.
Das kommt ja auch noch dazu, wenn man dann wieder die nächsten Spiele so schön beschrieben hat. Ja, aber ich glaube, da haben wir es ganz gut. Wir hoffen natürlich auch, dass die Frauen einen sehr großen, nach der sehr erfolgreichen Saison, einen sehr großen Bruch schon gemacht haben, zumindest was den Kaderschwund angeht. Da ist auch noch ein bisschen mehr Kaderverstärkung. Ich glaube, es ist eine Spielerin gekommen letztens, dass man das auch irgendwie nochmal packt und nicht jetzt irgendwie wieder in diese Phase kommt, wo man daran absteigt, weil man doch jetzt relativ erfolgreich war. Muss man abwarten. Ich würde sagen, Machen wir jetzt mal ein Fazit. Wir laufen nämlich auf die 90 Minuten jetzt langsam zu. Dann passt das nämlich ganz gut. Torben, auf jeden Fall schon mal vielen Dank. Haben wir ja schon sehr ausführlich über alles besprochen. Hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß jetzt hier, was die Thematik angeht. Gut, wir müssen jetzt mal reden. Wann machen wir denn überhaupt weiter?
Gibt ja noch Nachspielzeit. Wann wird denn die Nachspielzeit angezeigt werden? Oder gibt es heute keine Nachspielzeit? Nur 90 Minuten heute?
Nur 90 Minuten.
Beim Schiri wird es gegessen sein.
Okay, alles klar.
Machen wir nächste Woche. Also diese Woche wäre ja noch der Community Talk. Da könnt ihr auch noch dabei sein. Schreiben wir nochmal rein. Nächste Woche machen wir da eigentlich auch noch eine Sendung. Stimmt, oder?
Wenn du mich sehen möchtest, dann machen wir gerne eine Sendung. Habe ich kein Problem mit. Wenn du Verlangen damit hast, mit mir zu diskutieren über Werder Bremen, dann kannst du mich nachts anrufen. Dann bin ich sofort für dich da.
Okay, dann machen wir das auf jeden Fall so. Da finden wir noch einen Termin. In dem Sinne nochmal, Torben, danke. Wir können gerne nochmal schauen, ob wir da nicht zum Ende der Transferperiode auch nochmal miteinander reden. So ein bisschen so wie sonst. Und hoffen natürlich, dass wir jetzt erstmal gute Spieler an Land ziehen. Vielleicht auch nochmal wirklich ein bisschen was verkaufen, dass wir ein bisschen Geld machen und den einen oder anderen die anderen Schulden vielleicht auch mal ein bisschen abbauen können. Genau dieses ganze Finanzierungsthema, das haben wir auch alles ja nicht mehr besprochen, aber da ist ja auch diese Anleihe noch, die muss auch irgendwie zurückgezahlt werden. Von daher braucht man doch schon ein bisschen Geld. Hoffentlich kommt da noch ein bisschen was. Hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Hier gebührt ja, glaube ich, nachher auch das letzte Wort. Und jetzt würde ich sagen, ich gebe jetzt an den Scoop raus, Scoop ab und bin jetzt erstmal raus. Euch auf jeden Fall ja noch schöne, warme Tage. Bis demnächst. Ciao, ciao.
Gestern im Kicker-Interview von Klaus Filbri hat er gesagt, wir zahlen immer noch das Stadion ab. Ne? Hier den Umbau des Stadions zahlen wir auch immer noch ab. Ne? Das ist auch eine geile Story, oder? Also eigentlich muss jetzt doch die Nachspielzeit kommen, Sepp. Also als ich das gestern gelesen habe, da dachte ich auch, das ist wieder typisch Werder Bremen. Andere Vereine, grüne Wiese, 50, 60 Millionen Stadion abbezahlt. Werder Bremen ist Umbau, nicht höhere Zuschauerkapazität. Die bauen nur um und zahlen zig Jahre später immer noch das Stadion ab. Also was da los ist bei Werder Bremen. Kommen wir zu den positiven Sachen. Also Torben, wie immer, super geil mit dir, super deine Expertise jetzt zu haben. Gut, dass wir dich damals auf dem Transfermarkt für ganz wenig Geld eingekauft haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, war eine Cola und eine Bratwurst irgendwann mal. Dafür haben wir dich bekommen auf jeden Fall. Das war echt der beste Transfer.
Was glaubst du?
Den Werder Bremen hier getätigt hat. Nein, nochmal, super, super geil, auch dass du dir mal die Zeit nimmst. Ich würde mir sehr wünschen, dass du dann, wie gesagt, wie der Sepp schon gerade angesprochen hast, ich sag mal so vor der Saison oder Ende August, wenn die Transferperiode abgeschlossen ist, dass wir dann nochmal sprechen, dann können wir uns nochmal weiter bei deiner Aussage Daniel tun. Wenn der noch Trainer ist in einem Jahr, dann bist du überrascht. Das ist für mich das Zitat dieser Sendung. Nochmal vielen, vielen Dank, Torben. Und dir gehören die letzten Worte und von mir hört ihr immer dasselbe. Lebenslang grün-weiß.
Ja, danke euch auch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe gerade schon überlegt, was ich sage. Ich hatte zwei Sachen. Zum einen auch nochmal was Positives zu sagen, worüber wir eigentlich auch nie gesprochen haben in den ganzen Jahren. Und ich finde, das ist aber auch echt mal erwähnenswert. Ich bin überhaupt kein Fan oder jemand, der da groß Zeit investiert, um das zu verfolgen. Aber ich finde, die Werder-Frauen haben sich super gemacht. Ja. Und es ist ein super Beispiel, wie das geht, wie man sich entwickeln kann in verschiedenen Ebenen, von der zweiten Liga in die erste mit Pokalfinale. Ich glaube, die sind sogar Fünfter, Sechster oder so geworden die Saison. Da waren sie zumindest. Also finde ich, ist eine tolle Sache, die man einfach auch mal erwähnen kann, dass man da wirklich eine tolle Arbeit geleistet hat. Und die zweite Sache ist vielleicht auch noch so ein kleiner, ganz interessanter, witziger Fakt, weil wir vorhin schon mal drüber gesprochen haben, über Niklas Füllkrug. Ist mir gerade eingefallen, dass wir 3 Jahre lang den Nachfolger von Niklas Füllkrug suchen. Und am Ende verpflichtet man einfach Niklas Füllkrug. Ich glaube, das sagt alles über diesen Verein aus. Und in dem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Sommer. Wir hören uns vielleicht dann im August. Würde mich freuen. Und dann auf eine neue, gute Saison. Erstmal eine gute Urlaubszeit. Schönen Sommer, dass ihr da auch mal entspannen könnt. Schöne WM. Und euch allen da draußen alles Gute. Bis dann. Macht's gut.
Hallo Werder-Fans. Bitte denkt daran, den Kanal zu abonnieren. Lebenslang 1 freut sich über deine Unterstützung. Ich zähle auf euch.
Roberto Baggio führte Italien 1994 fast im Alleingang ins WM-Finale. Und dann kam ausgerechnet im Endspiel, im entscheidenden Elfmeterschießen, dieser eine Moment. Der lange Anlauf und der Ball hoch über das brasilianische Tor, der die Seleção zum Weltmeister machte. Aber Roberto Baggio wurde trotzdem nicht zu Italiens Sündenbock, sondern blieb der Held. Warum ausgerechnet sein größter Schmerz ihn zur WM-Legende machte, jetzt bei den 100 Fußballlegenden der Sonderstaffel, die WM-Legenden, überall, wo es Podcasts gibt.
Strand. Auf geht's ins Stadion, wir wollen Werder sehen. Heute geht alle grün, Werder Schal, Bremer Bier. Die Ostkurve vibriert, das wir auf dem Trikot. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Ostern. Fluss den Bogen macht und unser Stadion strahlt in seiner Pracht. Weser Wunder, Liga 2, doch der zwölfte Mann bleiben wir. Ein Weh auf jedem Schal, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Bremen, weiße Fahnen overall. Wir stehen zusammen als Green White Wonderwalls. Hier, wo die Weser fließt, weht ein besonderer Wind durch unser Haus. Egal ob jung, ob alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das Double 24. Auf geht's zu neuen Wundern. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahnen overall. Wir stehen zusammen als Green-White Wonderwall.